Zuschauer. Berlin diskutierte heute über Gesetze, die die Zahl der Flüchtlinge reduzieren sollen. Aber was passiert mit der 1 Million Menschen, die schon da sind? Sie zu integrieren in die deutsche Gesellschaft, ist das überhaupt zu schaffen? Probleme gibt es nicht nur bei der Erstaufnahme. Probleme gibt es überall. Vor der Disco, im Schwimmbad, beim Umgang miteinander. Missverständnisse und Unkenntnis spielen dabei eine Rolle, aber seit Köln sind auch Zweifel und Angst gewachsen. Kann man Respekt vor Frauen und vor dem Gesetz lernen? Was tun mit denen, die sich nicht an die Regeln halten wollen? Hilft eine Integrationspflicht per Gesetz? Und wie deutsch müssen Ausländer eigentlich werden? Das fragen wir uns und unsere Gäste.
Jörg Meuthen, der Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg, fordert: Wir müssen die Zuwanderung stoppen. Wir brauchen Zäune, weil es anders nicht mehr geht.
Antifaschismus ist derzeit eines der Hauptthemen linker Extremisten. Köln, April 2017. Die AfD lädt zum Bundesparteitag. Nur unter Polizeischutz können die Delegierten anreisen. Immer wieder werden sie attackiert. Radikale Linke wollen das Treffen der AfD verhindern oder zumindest stören. Es gibt Verletzte und Festnahmen.
Das ist wirklich erbärmlich. Antifaschisten, die sich verhalten wie Faschisten. Die bestimmen, wer reden darf und wer gefälligst das Maul zu halten hat. Die AfD muss draußen bleiben. Das ist nicht nur undemokratisch, das ist gefährlich. Politischer Streit muss sein. Reden, diskutieren, sich auseinandersetzen. Was ist nur los? Warum ist es so schwer geworden, andere Meinungen auszuhalten? Besonders Meinungen, die nicht politically korrekt sind.
Die innenpolitische Flüchtlingsdebatte hat AfD-Chefin Petri heute befeuert. Mit dem Vorschlag, notfalls auf Flüchtlinge auch zu schießen, wenn sie illegal die Grenze überwinden.
Die nicht in den Mainstream passen. Man kann von der AfD halten, was man will, aber man darf sie nicht diskriminieren. Doch genau das passiert gerade. Die Partei gilt als rechtspopulistisch. Sie gilt nicht als verfassungsfeindlich, wird auch nicht vom Staatsschutz beobachtet. Woher also der Hass?
Sie sagt, eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können.
Warum gibt es so selten eine sachliche Auseinandersetzung? Empörung statt Argumente, Gesinnung statt Ahnung. Das funktioniert nicht, jedenfalls nicht dauerhaft. Gegen die AfD zu sein, ist demokratisch. Sie niederzubrüllen und auszugrenzen, nicht. Und ich bin kein Sympathisant der AfD. Ich bin einfach ein Freund der Demokratie.
Ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltung Der Aufstieg der AfD und die Rolle der Medien. Und damit der Frage, ob wir den gesellschaftlichen Rechtsruck aushalten lernen können. Die Eindrücke, die diese medialen Bilder gezeigt haben, markieren die zentralen Fragen, die wir uns in dieser Veranstaltung stellen wollen. Wie ist die breite mediale Repräsentanz rechtspopulistischer und rechtsradikaler Positionen vor dem Hintergrund einer autoritären Formierung weltweit einzuordnen? Inwieweit hat sich die mediale Debatte auch hierzulande schon nach rechts verschoben? Worauf deuten in diesem Zusammenhang die Worte der TV- und Talkshow-Moderatorin Maybrit Illner hin? Demgegenüber soll es auch in dieser Veranstaltung um die mediale Diffamierung linken Protests und linken Widerstands gegen rechte Positionen gehen. Wird die linke Beantwortung sozialer Fragen und gesellschaftlicher Widersprüche als eine Bedrohung angesehen und wenn ja, wieso? Zu diesen und weiteren Fragen haben wir der AStA der Uni Köln und der Antifa AK Köln Jutta Littfurth eingeladen als Referentin und Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, Jutta Littfurth begrüßen zu dürfen, die mit dem Satz, wer Nazis einlädt, der bekommt Nazis, das Trivial-Groteske an der Willkommenskultur gegenüber Rechten, auf den Punkt gebracht hat. Jutta Littfurth ist Soziologin, Feministin, Antirassistin und antiautoritäre Linke. Sie forschte und lehrte an verschiedenen Hochschulen als Soziologin und ist als Autorin und Journalistin tätig. Einige ihrer Bücher findet ihr dort auf dem Büchertisch. Schon immer gegen Nazis aktiv, bekämpft sie seit 2014 auch die neue völkische Querfront und moderne Formen von Rassismus und Antisemitismus. Sie hat sich 1991 von den Grünen abgewandt, die sie mitgegründet hatte, da sich diese endgültig die Bürger die konservativen Lager verschrieben hatten. Und gründete dann noch im selben Jahr die Ökologische Linke mit, der sie bis heute angehört. 10 Jahre später, etwa 2001, gründete sie die Öko-Links-Antirassistische Liste und gab in der Zwischenzeit die Zeitschrift Öko-Links heraus. Zu Recht perplex darüber, dass die Grünen in Österreich aktuell in einigen Punkten mit der FPÖ zusammenarbeiten, positionierte sie sich Anfang dieses Jahres in einer österreichischen Talkshow als radikale Humanistin, was die Zusammenarbeit mit Rechts für sie ausschließt. Ich freue mich sehr, dass Susanne Wittwoth heute hier ist. Ich bin Lisa, ich studiere an der Uni Köln, bin beim Antifa-AK und werde die Veranstaltung moderieren, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Wir werden nun zunächst Jans 10-minütigen Input hören und dann wird Jutta ihren Vortrag von etwa 30 Minuten halten. Danach werden wir dann hier eine 45-minütige Podiumsdiskussion führen und anschließend haben wir noch ein wenig Zeit für Publikumsbeiträge oder Fragen. Dafür wird eine quotierte Redeliste geführt und ich würde darum bitten, die Redebeiträge auf etwa 2 Minuten zu begrenzen. Dann würde ich jetzt erstmal Jan mit dem kleinen Vortrag zu beginnen.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gerade zur Einstimmung die ganzen schönen Medienbeiträge gesehen. Die sind ja teilweise auch recht wenig sortiert. Ich weiß nicht genau. Der Typ, der uns als Faschisten im Prinzip bezeichnet, mein Favorit ist, oder vielleicht doch das, wo tiefe Klaviermusik daneben zu sehen ist, wenn von linksextremistischer Gewalt gesprochen wird, werden eigentlich Polizisten linke Faschisten. Das nennt man in der Medienwissenschaft Text Bishop. So, was diese ganzen Beiträge so ein bisschen gemeinsam ist, die AfD kommt dann noch am Rande vor. Also es kommt so ein bisschen das Bekenntnis, ja, ich bin auch gegen die AfD, aber das Zentrum ist schon eigentlich der Gegenprotest. Ne? Also ich spitze es mal zusammen, das Rederecht von Faschisten ist so wichtig, dass es im Kern der Debatte wird. Und ja, das ist in einer Gesellschaft, die sich groß nie wieder auf die Fahne geschrieben hat, ja schon eine Hausnummer. Ne? Wir bieten deswegen, um das jetzt mal ein bisschen politisch zu sagen, wir bieten hier heute ein paar Argumente gegen Redefreiheit für Faschisten an und schauen uns mal genauer an, warum linker Protest der bürgerlichen Gesellschaft einfach das größere Problem ist. Wenn man sich die Frage stellt, wie mit extremrechten Positionen in der Öffentlichkeit umgegangen ist oder wie damit umzugehen sein sollte, dann ist es hilfreich, sich ein bisschen in die europäische Geschichte von rechten, rechtsextremen Positionen und ihren Organisationen anzuschauen und die mal zu vergleichen mit der Situation, die wir hier haben. Ja, weil das, was jetzt gerade hier in der Bundesrepublik passiert, das ist kein Novum, das ist in ein paar europäischen Ländern vorgefallen und da können wir durchaus auch schauen, wie da zum Teil vorgegangen worden ist und was uns dann vielleicht in ein paar Jahren erwartet. Ich kann da jetzt natürlich in der Kürze der Zeit keine abschließende Darstellung anbieten, aber ich werde auf jeden Fall mal kurz ein paar Schlaglichter abgeben. Ja, also das Wichtigste, was einem sofort auffällt, das ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen wurde, ist natürlich die FPÖ. Ja, also die große völkische Partei im Nachbarland Österreich. Die hat diesen Prozess, den die AfD jetzt gerade just, ich würde sagen, erfolgreich durchläuft, hat sie bereits durchlaufen. Und das ist der Prozess der Etablierung in der Gesellschaft. Ja? Das Klarmachen, dass man nicht irgendwie eine Außenseiterposition ist, sondern demokratischen Rahmen akzeptierte Position, wie jeder andere auch. Wenn diese Partei das erreicht hat, dann ist sie einen sehr großen Schritt weiter. Das ist für die von sehr großer Wichtigkeit. Das hat die FPÖ erfolgreich verstanden. Ich würde sagen, das ist etwas von Gegnerinnen antisemitischer, rassistischer, sexistischer Position, autoritärvölkischer Position. Das ist etwas, was unbedingt zu verhindern ist. Ja, also die FPÖ hat es bereits hinter sich gebracht. Die unterhält, hat bereits in der Vergangenheit auf Bundeslandebene Koalitionen unterhalten, auch mit der SPÖ, das war im Burgenland. Und jetzt gerade sehen wir nach den jüngsten Nationalratswahlen, sehen wir Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, also das ist sozusagen das österreichische Äquivalent zur CDU, und SPÖ. Ja. Da herrscht durchaus sehr harmonische Einigkeit. Und das ist auch einfach ein Zeichen, dass der Etablierungsprozess da schon sehr weit fortgeschritten ist. Anderes Beispiel ist Italien. Nach 10 Jahren Berlusconi ist Faschismus da ebenso wieder im Spektrum der akzeptablen politischen Positionen angekommen. Das war vorher relativ weitgehend geächtet. Ja. In England sehen wir ein bisschen anderes Modell. Da ist es eher so, dass die Tories, also die konservative Partei, versucht, möglichst genau umzusetzen, was die rechtspopulistischen Parteien ihnen als Vorgaben ansetzen. Und das zeigt uns auch, wir haben uns den Rechtsruck nicht nur vorzustellen, als irgendwann, wenn man Machtübernahme hier irgendwann stattfindet, sondern es geht auch darum, dass einfach der Diskurs in der Gesellschaft sich immer weiter nach rechts verschieben kann. Ja, das ist ein Prozess, der geht auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Ja, also das ist nicht so, heute ist die Wahl oder am nächsten Tag marschieren die Schulden durch die Stadt. Ja, das ist ein Prozess, der kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Ja, das bedeutet, das ist ein Prozess, der vielleicht nicht gerade sofort sichtbar ist. Aber es ist ein Prozess, den wir auf jeden Fall in der Geschichte schon mehrmals betrachten konnten. Ja, das bedeutet aber auch für uns als Redner in diesem Prozess, dass der Prozess umkehrbar ist. So, also insgesamt sehen wir, die Legitimation ist für rechte Parteien sehr wichtig. Und es hat auch eine Zeit gegeben in der bundesdeutschen Politik, wo, sagen wir mal, in Bezug auf die AfD, wo sich das scheinbar ein bisschen mehr zu Herzen genommen worden ist. Ja? Wo die AfD seltener eingeladen worden ist, wo sich Politikerinnen großer Parteien, Medienvertreterinnen dazu bekannt haben, nicht mit denen, machen wir keine Koalition, mit denen machen wir keine politischen Verhandlungen, mit denen die treten nicht in unsere Talkshows auf. Und das war tatsächlich, als die AfD gerade erst in der politischen Landschaft aufgetaucht ist. Ja. Das war eine Zeit, wo sich die AfD noch sehr stark irgendwie dieses Label wirtschaftsliberal versucht hat zu geben. Ja, also ich bin kein Freund irgendwie dieser These, dass sie sich so stark inhaltlich bewegt haben. Ich würde sagen, es hat sich da einfach eine rechte Stadt, eine rechte Fraktion besonders durchgesetzt, mit großem Erfolg. Aber wichtig ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch weniger explizit völkisch waren, ja, als es heute sind. Heute sind sie im Bundestag, heute treten sie sehr offen völkisch auf, ja, und heute ist der Widerstand gegen die und die Akzeptanz für die Position sehr viel größer. Ja, und das führt mich und uns als AK zu der These, die Gesellschaft grenzt sich nicht nach rechts ab, sondern nach unten. Ja, das zeigt sich auch an anderen Beispielen. Immer, wenn sich die bürgerliche Mitte gegen Nazis positioniert, gibt es diesen sehr hässlichen sozialsozialistischen Beigeschmack. Ja, also wenn es irgendwie die Karikatur vom Nazi gibt, ist es meistens ein dummer Glatzkopf mit süßem Gesichtsausdruck, der hässlich gezeichnet wird, und der dumme Skinhead, ja, das ist was, wo sich irgendwie die bürgerliche Gesellschaft sehr gerne gegen abgrenzt. Ja, das ist auch sehr intelligente Nazis gibt, und das irgendwie ein sehr großes Problem darstellt. Und dass irgendwie die Wirkungsmacht, die gesellschaftliche Wirkungsmacht von rechtsradikalen Positionen dadurch total unter den Tisch gerät, das ist ein Nebeneffekt von dieser Debatte. Ja. Und das zeigt sich auch an Beispielen, wie bürgerliche Politik mit organisierten Neonazis umgeht. Ja, zum Beispiel in Bautzen, in Sachsen. Es ist ja haben sich Anschläge auf Lager geflüchtet, haben sich gehäuft und da hat sich ein der örtliche CDU-Vize-Landrat hat sich da mit einem PD-Abgeordneten zum Gespräch getroffen und das auch über eine längere Zeit hinweg ein gleichberechtigter Dialog mit diesen NPD-Abgeordneten. Und die Begründung war dafür, dieser NPD-Mann wäre der einzige von denen, die da anzünden, die noch dialogbereit wären. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also die Fraktion von den Anzündern, die dialogbereit ist, wird dann für den Dialog eingeladen. So, und es ist einfach so, dass die NPD in diesem Ort sehr hegemonial ist. Ja, und wenn man das kombiniert irgendwie mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dass auch die AfD, je größer sie geworden ist, je gesellschaftlich einflussreicher sie geworden ist, sie auf einmal immer stärker zum Gesprächspartner wird, auf einmal die Schärfe der Kritik, die die am Anfang abbekommen haben, auf einmal abnimmt und einmal viel stärker dieses Jahr, wir müssen jetzt in den Dialog mit denen treten, betont wird, das spricht für mich auch auf jeden Fall dafür, dass es diese Abgrenzung gibt, aber die geht nach unten, sozial und nicht politisch nach rechts. Ja. Es wird auch immer gerne der Dialog, und das ist ja auch das, was wir gerade in dem Fall auch genießen konnten, das wird garniert mit einer sehr großen demokratischen Pose. Ja, also man muss denen den Rederaum einräumen, man muss denen das zugestehen. Jetzt mal als Gegenthese, nee, muss man nicht, die nehmen sich das schon selber. Ja, also da wird sich ein sehr großes Chefsessel gesetzt. So, ne? Also, so Genscher-mäßig ist man gar nicht, irgendwie, dass man sagen könnte, okay, ihr verschwindet jetzt, wenn ihr das nicht wollt. Ja, also die Rechte ist eine ernstzunehmende Gefahr. Ja? Die besetzen in Europa bereits mehrere Regierungen, die besetzen in Form des amerikanischen Präsidenten das mächtigste Amt der Welt. Also da ist es jetzt nicht mehr so, dass niemand was einräumen muss. So, ja, also diese Einräumfigur, die dient, hat letztlich auch eine psychologische Funktion. Ja, die dient letztendlich auch der Selbstversicherung, dass man noch die Hegemonie hat in der Gesellschaft. Die wird nämlich benutzt in der Deutschland von den Rechten mittlerweile angegriffen. Ja. Und diese große Geste des Einrollens ist natürlich irgendwie für Gegnerinnen von autoritärer Formation, ja, für Gegnerinnen von völkischer Formation besonders ärgerlich, weil die mit dem einhergeht, was mit den Medienbeiträgen am Anfang, was da sichtbar war. Ja? Also das geht nämlich damit einher, dass man sich selber so die Deutungsmacht aneignet. Und die Deutungsmacht ist dann natürlich auch gegen die Leute, die Widerstand leisten. Ja, und denen wird das dann abgesprochen. Ja, denen wird dann die Legitimation abgesprochen. Ja. Warum wird linker Protest so angegriffen? Dazu muss man sich anschauen, auch was Aufstieg in der Gesellschaft bedeutet. Ja. Aufstieg in der Gesellschaft bedeutet Legitimation, die wir gerade ja schon ein bisschen gehabt haben. Man wird legitimiert von den machtausübenden Institutionen der Gesellschaft. Ja, also die AfD sitzt jetzt zum Beispiel im Bundestag. Ja. Das bedeutet, die genießt die Legitimation des Bundestages. Wenn man die dann entsprechend Legitimierten angreift und versucht zu delegitimieren, ja, wenn man darauf besteht, die Position der AfD hat niemals eine Berechtigung, egal wie viele Leute das vertreten. Ja, das ist immer eine menschenfeindliche Position. Ja, dann greift man natürlich auch die Legitimationsinstanzen an. Man greift die Deutungsmacht. Und das ist natürlich wieder etwas, was diesen Legitimationsinstanzen überhaupt nicht schmeckt, was linke Kritik aber unbedingt tun muss. Ja. Und aus diesem Grund haben wir uns in der Vergangenheit dafür entschieden, zur Blockade aufzurufen. Ja, weil wir einerseits denken, dass das das Effektivste ist, also was ich versucht habe, an diesem kurzen Pathos-Ritt durch die Geschichte klarzumachen, das ist einfach die Legitimation, ist denen einfach zu nehmen. Ja, und weil wir denken, dass die Kritik daran auch weiterreichen muss, dass sie sich in den Aktionsformen auch widerspiegeln muss. Ja, wir haben auch die Entgegnungen, die hier gerade in den Medienbeiträgen sich widergespiegelt haben, die haben wir auch ungefähr in einer ähnlichen Form, ist sie uns angebracht worden, unter anderem von der Kölner Studierendenzeitung. Und da ist auch die große Idee gewesen, dass man diesen faschistischen Positionen doch das Rederecht einräumen müsste. Und da ist auch die große Idee, dass sie dann zur gesellschaftlichen Familie dazugehören. Und ja, das ist uns dann auch als Argumenten entgegengespült worden. Ja. Und zum Schluss noch vielleicht als Abschlussstatement zur Freiheit, zur Einschränkung der Freiheit für die Rechten. Wenn man sich Menschenfeinden wie der AfD, wenn man sich Rassisten, Homophoben, Sexisten, völkischen Autoritären entgegenstellt, dann schafft man kein weniger Freiheit, sondern ein mehr. So, ja, diese ganze demokratische Debatte, ne, es wird immer so getan, als ob das so wäre, alle sitzen an einem Tisch in der Gesellschaft und als ob diese ganzen Gräben und auf unterschiedlichen Festen der Gesellschaft, als ob sie gar nicht gäbe. Es wird so getan, als ob alle gleichberechtigt an einem Tisch sitzen. Das ist aber gar nicht so. Ja, also wenn die AfD agitiert, dann schafft die damit eine Atmosphäre, die dafür sorgt, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich nicht mehr auf der Straße frei bewegen können. Ja, das ist nicht irgendwie ein Ding von irgendeiner fiktiven Zukunft, das ist jetzt heute schon so. Ja, und wenn die stärker werden, dann wird das auch stärker werden. Ja, also Rechtsorganisation hat gesellschaftliche Konsequenzen. Die Debatte der Gesellschaft findet nicht in einer abgeschlossenen Arena statt, sondern die hat Konsequenzen für Leute auf der Straße, also auch Leute, die irgendwie an dieser Debatte vielleicht gar nicht teilnehmen oder wollen. Ja, und diese Konsequenzen sind gewaltvoll. So, ja, deswegen sagen wir, da gibt es ein Entweder-Oder. Ja, es gibt entweder die Freiheit für die völkischen Rassisten oder es gibt eine Freiheit für die Betroffenen von der Gewalt. Und wir sprechen uns dafür aus, wie die Freiheit von den Zweifeln zu verteidigen.
Beitrag. Ich möchte gar nicht viele weitere Worte verschwenden, sondern direkt zu Jutta Dittfurt überleiten, sodass wir ihren Vortrag hören können und dann gemeinsam in die Diskussion gehen.
Schönen guten Abend. Oh, es funktioniert. Wunderbar. Ich möchte mich erstmal sehr herzlich beim Anti-FAAK in Köln und beim ASTA der Uni, die das beide veranstalten, bedanken für diese Gelegenheit. Die Gelegenheit, über die Frage von Faschisierungsprozessen, über den Kampf gegen AfD und völkische und Antisemiten zu kämpfen, da muss man sich als Referentin jedenfalls immer vorher überlegen, das ist so ein Riesenball und von welcher Seite drehe ich das heute Abend? Also wie ist der Zugang? Ich weiß nicht vorher, was euch interessieren würde, ich muss darüber spekulieren. Ich muss versuchen, das an Gesichtern abzulesen, aber ich habe mir heute mal ein extra Konzept ein bisschen in Diskussion mit den Veranstaltern gemacht. Und es ist ein Versuch, wenn hinterher irgendetwas fehlt, was für euch, Handys aus, sonst trete ich drauf, wenn es hinterher irgendwas gefehlt hat, was ihr sehr dringend diskutieren wolltet, dann gibt es in der Diskussion für alles, was da zum Themenblock gehört, jede Chance. Also nochmal schönen guten Abend. Manche Menschen fragen, wobei diese Fragen seltener werden, doch immer mal wieder, wie es 1933 eigentlich zum NS-Faschismus kommen konnte. Bei der Diskussion vor einiger Zeit über, wer hat eigentlich Schuld am Ersten Weltkrieg, das war so der neue Schub von konterrevolutionärem Renegatentum, hieß es ja dann vermittelt über deutsche Historiker und auch einen englischen, dass alle beteiligten Nationen irgendwie in diesen Weltkrieg hineingeschlafwandelt seien. Ich glaube das nicht, um es mal ganz höflich zu formulieren. Man schlafwandelt nicht in den Faschismus. Man muss sich einfach umschauen, wenn man wissen will, wie es dazu kommen konnte, weil die Geschichte wiederholt sich nicht, aber Elemente der Geschichte wiederholen sich und selbstverständlich besteht die Gefahr eines künftigen Faschismus, der aber anders aussieht als das, was wir, wenn überhaupt, in der Schule lernen und mit Faschismus assoziieren. in den äußerlichen Formen, in der Art, wie militärisch-polizeilich ja organisiert ist, in der Art, was die ersten Angriffe sind und auch für wen, wer ausgegrenzt ist, wer als nützlich betrachtet wird und auch in der technischen Frage, ob man eigentlich Vernichtungslager braucht. Die NSU-Morde etwa bleiben ungesühnt. Das ist einer der. Es gibt ein paar Sachen, die kann man schon vergleichen. Also ich beschäftige mich für ein Forschungsprojekt sehr intensiv mit den 20er und 30er Jahren, also mit dem ganzen Weg über die Weimarer Republik hin zum Faschismus. Und da fällt dann doch bei den NSU-Morden auf, dass sie wahrscheinlich in ihrer Gesamtheit, bis auf, was weiß ich, Urteil gegen Zschäpe oder so, ungesühnt bleiben wie die Fememorde der Weimarer Republik. Damals gab es einen, heute in dem Schatten der Geschichte leider versunkenen Mathematiker, am Anfang 27 Jahre alt, Emil Julius Gumbel, sehr lohnenswert, es gibt ein paar kleine Bücher von und über ihn, der erforschte 1919 beginnend, wie viele politische Morde ungesühnt blieben. Er kam auf 376 Morde, politisch motiviert, von denen 354 von Nazis und von Völkischen begangen worden waren, nur 22 von Linken. Die Gerichte ahndeten, und das fand er heraus, jedoch nur 22 Linksmorde. Für die gab es 10 Hinrichtungen, 249 Jahre Zuchthaus und dreimal lebenslänglich. Für die 354 Rechtsmorde, hauptsächlich von ehemaligen Militärs verübt, also Freikorps und schwarze Reichswehrangehörige, gab es 90 Jahre und 2 Monate Haft für alles zusammen, eine lebenslängliche Gefängnisstrafe und 730 Reichsmarkgeldstrafen. 326 Morde, also die meisten, blieben komplett ungesühnt. Ein durchschnittlicher Mord von links kostete das Leben, kann man das zusammenfassen, einer von rechts gerade einmal 4 Monate Haft und 2 Reichsmark. Das ist der Preis des Lebens. Also wo leben wir? Die Bundestagswahl ist gelaufen. Vermutlich gibt es keine Neuwahlen, weil die SPD sich mit der, also historisch immer, wenn gesagt wird, wenn ihr das und das nicht tut, also wenn die politische Rechte zur SPD sagt, die aber auch nur bürgerlich und staatstragend sind, wenn ihr das und das nicht tut, dann seid ihr Vaterlandsverräter. Das hat bei den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg funktioniert, das hat in Godesberg funktioniert und das funktioniert auch jetzt, also GroKo. Aber das viel Wichtigere als das ist, Deutschland ist weit nach rechts gerückt, was natürlich auch an den komplexen Folgen der 10-jährigen Weltwirtschaftskrise liegt, Abstiegsängste, begründet oder nicht, meistens ja unbegründet, nähren fremdenfeindliche Einstellungen, es gedeihen Antisemitismus, Rassismus, Frauen-, Queer- und Homosexuellenfeindlichkeit, sozialer Dünkel, Demokratieverachtung. Und wir leben in einem Land, und das ist, glaube ich, das, was man als Rahmen für unsere Diskussion sich immer mal wieder bewusst machen muss. Das kann man ja nicht jeden Tag in der Zeitung lesen. Deutschland ist führende EU-Nation und ist seit 1998 wieder kriegsfähig, als mit dem Auschwitz-Vergleich, dafür konnte es niemand anders geben als einen früheren Linken, der sagte, Kosovo ist wie Auschwitz, den ersten NATO-Krieg nach 1945, die mir die deutsche Beteiligung daran wieder möglich gemacht hat. Die verteidigungspolitischen Richtlinien, langweilig zu lesen, sehr wertvoll, sagen einem, dass seit 1992/2003, da wurde es noch erweitert, die Bundeswehr nicht mehr, wie ich als Kind in der Schule lernte, eine Verteidigungsarmee gegen die bösen Russen ist, sondern eine Angriffsarmee, die dann zum Einsatz kommt, auch in den Ländern, die anderen Menschen gehören oder ihre Wohnorte sind. Immer dann, wenn Kapitalinteressen bedroht ist oder nur der Zugang zu Ressourcen, die deutschem Kapital nützt, immer dann darf die Bundeswehr zum Einsatz kommen. Es sind also völlig veränderte Bedingungen, auch dadurch, dass 1991 mit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Blocks ist das weggegangen, was während des ganzen Kalten Kriegs, ich habe immer als antiautoritäre Linke gesagt, ich werde links in der Kritik an DDR und trotz Sowjetunion, weil ich da scharfe Kritik hatte. Aber natürlich ist es so gewesen, dass diese sogenannte Systemkonkurrenz Ost-West auch Spielräume gelassen hat, erstens für Befreiungsbewegung und zweitens Staaten, kapitalistische Zentren wie die Bundesrepublik unter den Druck gesetzt hat, so zu zeigen, dass es den Menschen hier besser geht im Kapitalismus als da drüben im sogenannten Sozialismus. Also Sozialstaat, Wenn aber die Konkurrenz sich auflöst, ist das nicht nötig. Kapitalismus setzt sich weltweit durch und durchdringt nicht nur alle Teile der Welt, sondern auch alle Lebensbereiche bis hin zu uns selber, die dann in Teilfunktionen irgendwann zur Ware werden. So, und in diesem völlig veränderten, Anführungszeichen, Spielfeld kommen jetzt oder verstärken sich immer dagewesene faschistische Bewegungen, radikalisieren sich, machen engste Kooperationen, da verbünden sich ja auch über die Jahre, alle Antifas werden das wissen, über die Jahre Gruppen miteinander, von denen man dachte, die können nicht mal miteinander sprechen. Die einen sind sowas von altmodisch und nationalkonservativ und von früher und die anderen sind hip und jung und machen auf postautonom und nennen sich Identitäre. Die können inzwischen aber alle miteinander. Und was da anwächst, ist eine echte Gefahr. Zuerst natürlich für Menschen anderer Hautfarbe, dann für Menschen, die mit den Insignien jüdischen Glaubens rumlaufen, also das Kippa tragen zum Beispiel, aber auch alles, was abweichendes Verhalten ist, wie bunthaarige Punks und selbstverständlich Frauen, die auf ihrem sexuellen Selbstbestimmungsrecht und auf ihrer Emanzipation bestehen. Also die Feindeslager, und die können ja beispielhaft auch größer werden. Die sind ja nicht beschränkt, dass das so bleibt. Es geht heute Abend hier auch um die Frage, also das Land ist so weit rechts verschoben. Überlegt mal, als Sarrazin das Buch, oder ich finde ja die ganze extreme Chose, der ganze Vormarsch, die ganzen Ventile, die stammen alle aus dem bürgerlichen Lager. Ein angesehener Bestsellerautor stellt sich in der Paulskirche hin, und das Publikum steht hinterher auf und jubelt ihm zu, die ganze politische Haute-Volée Hessens, Frankfurts und der Bundesrepublik, die da war. Nur zwei alte Menschen bleiben sitzen, Ignaz Bubis und seine Frau bleiben sitzen, als Martin Walser, der Großschriftsteller, oben sagt, Auschwitzkeule. Und nun ist aber mal genug mit der ganzen Diskussion. Und nur ein paar Jahre später kommt wieder ein bürgerlicher SPD-Mitglied wie Sarrazin und füllt die Hallen mit seinem rassistischen Hass gegen türkische Menschen und seinem Hinweis, den er auch noch positiv meint, ist trotzdem Antisemitismus auf die höhere genetische Wertigkeit jüdischer Menschen, was er dann zurücknimmt, weil das war dann zu peinlich. Das andere ließ ihm durch. Und die Bürger kamen gerannt und füllten ihm die Säle. Und wenn nur ein bürgerlicher Journalist, der auch noch die Rolle des Moderators hatte, wie in der Reithalle in München, kritische Frage an Herrn Sarrazin stellen wollte, wurde der von diesem Publikum, so weit enthemmt waren die da schon, bürgerliches, großbürgerliches Publikum, niedergebrüllt. Das war alles, bevor die AfD kam und sollte nicht vergessen werden. Mit Rechten reden? Nun, ich kann ein Beispiel dafür nennen, was passiert, wenn Rechte und Nazis versuchen, mit mir zu reden. Das ist immer dann der Fall, wenn ich die Polizei kritisiere oder wenn ich irgendwie, was ich ja sehr gern mache, mich interessieren ja die ganzen ganz offenen Nazis, die sind ja aufgeklärt. Mich interessieren immer die unaufgeklärten Fälle. Also da, wo der Übergang vom bürgerlichen Lager, von den feinen Leuten, von den sich selbst vielleicht auch Linke oder Alternative nennenden, ins faschistische Spektrum. Dieser Scharnierstelle, die interessiert mich politisch und ideologisch. Also wenn ich sozusagen da irgendwas, also einen ihrer Götter, Dalai Lama oder so. Also wenn ich da irgendwas einfach anständig kritisiere, aber hier in diesem Fall war es die Polizei. Das läuft immer besonders gut. Und dann reden die Rechten mit mir. Und ich sage an einem Beispiel, wie sich das anhört. Heiderote Pissfotze, heute schon von guten alten genagelten SS-Stiefeln gefickt worden. Die Polizisten aus Hamburg sollten dir den Schädel mit ihren Schlagstöcken einschlagen. Dann mit der Kettensäge die Extremitäten entfernen, die Augen mit einem Löffel herausholen, die Trommelfelle mit einem Zehnerbohrer, das ist bestimmt ein Heimwerker, aufbohren und dann noch deine Dreckszunge rausschneiden. Ja, wenn Frauen kritisch reden. Dein stinkender Vetter, also auch ästhetische Kritik, dein stinkender Vetter, verbleibender Korso, wird dann bei der Gestapo im Keller gelagert und gefüttert. Lang solltest du dann noch leben, um viel nachdenken zu können über dein linkes, verjudetes Leben mit deutschem Gruß. Das ist so ein Dialog und ich nehme an, ihr versteht, dass ich auf dieses Diskursangebot nicht eingegangen bin. Ich habe drei kleine Blöcke, das war der erste sozusagen die Einleitung. Das zweite ist ein Versuch über dieses Thema, wie geht man recht, redet man mit Rechten oder ist es nicht viel besser, sie zu bekämpfen? Und wenn ja, wie macht man das? Der zweite Block ist Zeitreise, weil ich bin nun sehr viel älter als die meisten von euch und es gab, oh Wunder, auch schon eine Geschichte vor euch. Und es gab früher auch Linke und es gab früher auch Nazis Und da wurden immer verschiedene Formen der Auseinandersetzung versucht, weil nach 45, so alt bin ich noch nicht, aber nach 45 gab es ja das offensichtliche Problem, dass wegen des Image-Schadens des Möglichen für die Exportnation Bundesrepublik im Land dafür gesorgt werden musste, dass Nazis nicht allzu breit auftraten, weil man hatte da doch ein schweres Schicksal als Deutschland mit all der Shoah und Auschwitz und der Vernichtung von 6 Millionen Juden und Roma und Sinti und Osteuropäern und all diese Zwangsarbeit und so weiter. Also da gab es ein gewisses Problem, wo man aufpassen musste. Deswegen traten über einen langen Zeitraum, zum Teil hat sich das ja bis heute in der Sprache gehalten, Nazis, Faschisten, völkische Antisemiten immer verschlüsselt auf mit Codes und entwickelten Metaphern, die ihre Anhänger sofort entschlüsseln. Aber so meint ein Richter hier und da und ein Politiker dort oder so Erklärbären wie Herr Patzelt haben immer totale Schwierigkeiten, das zu erkennen, weil sie eher seelsorgerisch tätig sind. Das war jetzt ein Seitenhieb, der war für später. Egal. Also, wie antisemitische und völkische und Nazis bekämpfen, kleine Zeitreise, 4 Beispiele. 1968 war ein Nebeneffekt der APO, der außerparlamentarischen Revolte, das 1968. Die Kulturrevolte ging ja eigentlich von 64 bis 68, 68, 69 startet schon fast ab. Aber einer der vielen Nebeneffekte war, dass die NPD nicht in den Bundestag kam. Weil so viel Stimmung war dagegen schon gemacht worden. Die hatten eher schwächere Karten. Es gab ja immer wieder alle möglichen Parteigründungsversuche. Dann wurden welche verboten, andere sind zerfallen, haben sich umgeformt und NPD war dann sozusagen die Spitze. Zweites Beispiel, März 1977. Wir organisierten damals eine militante Demo gegen das geplante Atomkraftwerk Grohnde. Also waren schweres Gepäck dabei, Sägen, Bolzenschneider, Seile, Widerhaken, um den Zaun zu fällen. 30.000 Menschen, massenhaft Polizei, zu Fuß, zu Pferd. Also es hieß später die Schlacht von Grohnde. Es gelang, den Zaun platt zu machen, aber das mit der Blockade klappte nicht so. Wir machten dann bald daraufhin so ein kleines Anti-Atom-Dorf auf einem Teil des Geländes. Während dieser Demo, also eine massenhafte Bewegung, meiner Analyse nach die erfolgreichste, breiteste, von bürgerlich bis militante Bewegung, die es in der Nachkriegszeit bis dahin gegeben hatte, war so erfolgreich, dass im Rahmen ihrer Versuche, kläglicher Versuche von Querschwanzstrategie, rechte Gruppen ankamen und da andocken wollten. Etwa der Weltbund zum Schutz des Lebens, der sagt euch wahrscheinlich nichts. In meinem Buch Entspannt in die Barbarei ist er geschildert. Das sind so Formen, Weltbund zum Schutz des Lebens, WSL, die arbeiteten mit einem der bekanntesten faschistischen Anwälte zusammen, dem Rieger. Die sind verbunden mit einer Abteilung Gesundheitsberater, mit Max Otto Brucker und mit dem Versuch, kurz darauf der NPD eine grüne Partei zu gründen, was irgendwie völlig im Schatten der Geschichte verschwunden ist. Das war 78, 79. So, damals waren wir aber sozusagen in so einer starken, aber nicht nur viele, sondern auch sehr gut organisierten Form, dass wir einfach so machen konnten. Und dann waren die weg und belästigten uns nicht weiter. Die spielten da noch keine große Rolle. Ich erinnere mich drittens an Auseinandersetzungen in den 80er Jahren, als dieser Ansatz, dass Faschisten, die nicht offen rekrutieren konnten für eine neue NSDAP und die NPD war nicht im Bundestag gekommen, jetzt versuchen mussten mit Alternativen, also mit Querfrontstrategien, zu versuchen mussten, neue Leute zu rekrutieren, sich also erstmal zu tarnen und dann irgendwelche, was weiß dieser Kugelschreiber bringt mich um, irgendwelche Hippies, Alternativen oder linksliberale Milieus da reinzukommen. Das machten sie zum Beispiel über Ökothemen, das war auch in Köln in den 10 Jahren später, in den 90ern noch zu sehen, als Teile der Tierschutzszene plötzlich nach rechts abdrifteten, antisemitisch wurden, bis sich das dann über große Auseinandersetzungen wieder klärte. In der Zeit damals habe ich mich auseinandergesetzt etwa mit einem Silvio Gesell, einem antisemitischen Wirtschaftstheoretiker. Ich rede von den 70er Jahren, dessen Bücher ich dann Jahrzehnte später, ihr könnt euch vorstellen, was einem das dann bedeutet, auf den Büchertischen von einzelnen Attackgruppen wiederfinden konnte oder im Occupy Camp in Frankfurt. Das heißt, so lange sind die Vorläufe und so häufig waren die Versuche von rechten, völkischen Antisemiten und Rassisten, reinzukommen, anzudocken und sich zu erweitern. Querfrontstrategie heißt nichts anderes, als dass das rechtsextreme und das faschistische Lager Möglichkeiten sucht in der Gesellschaft, sich zu verbreitern. Und das machen sie mit allen möglichen Strategien. Wir kommen ja dazu wahrscheinlich später noch. Wir hatten dann auch, es gab auch zum Beispiel in NRW vom Land finanziert in Flotow das Collegium Humanum. Das waren alte Nazis, die Haferbecks, alte Faschisten. Weil sie aber nicht offen auftreten konnten, haben sie dann so versucht, mit sanfter Stimme und Öko-Geschichten und braven Formen. Einerseits haben sie Nazis im Geheimen rekrutiert und organisiert, andererseits haben sie versucht, in die Ökoszene reinzukommen. Als wir das dann merken, in den 80ern haben wir da eine Aufklärungsveranstaltung gemacht. Und ich weiß noch, da kam plötzlich Ursula Haferbeck hinten in den Saal mit einem jungen Mann. Und der junge Mann meldete sich und sagte, aber das mit den 6 Millionen ist gelogen. Also mehr als so ein Satz, das war ein Diskursangebot, wenn man so will, nach dem Motto dieses RTL-Journalisten, der euch da so attackiert hat, ein Diskursangebot. Also wir haben die einfach nur rausgeschmissen. Das finde ich nach wie vor richtig. Leipzig, ich bin jetzt im Januar 1990, es ist eine galoppierende kleine Zeitreise, die nur dazu dient, euch die Wurzeln gegenwärtiger Diskussion zu zeigen. Montagsdemo 1990, da ist ja die Rede davon, das war eine Revolution. Also für mich sind Revolutionen soziale Prozesse, in denen Herrschaftsverhältnisse abgeräumt werden, möglichst um befreitere Strukturen aufzubauen. Aber wenn nach dem Abräumen alter Herrschaftsverhältnisse neue Herrschaftsverhältnisse einziehen, die dann auch noch viel besser funktionieren, ideologisch, technisch, materiell und so weiter, kann man das dann noch Revolution nennen? Eher nicht. Was man da sah an diesem Tag im Januar 1990, waren rechte Bürgerrechtler mit grauenhaften Reden. Ich habe darüber mal einen Text geschrieben in einem der Bücher. Und Nazis aus dem Westen, die im Westen wegen unserer guten damaligen alten Antifa-Arbeit das Maul nicht aufkriegten und sich auf Plätzen nicht versammelten konnten, die da mit verbotenen Fahnen auftraten und die Punks jagten und zusammenschlugen und alles, was irgendwie abweichend aussah. Danach kam dann kein Wunder, dass diese Revolution dann eingeleitet wurde mit Pogromen aller Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen und so weiter. Das passiert bei Niederlagen und es war eine Niederlage. Im Römer, im Stadtparlament in Frankfurt, in dem ich seit 2001 bin, wieder ein 10-Jahres-Sprung, ihr seht wie schnell, gab es lange eine Taktik der bürgerlichen Parteien und der Medien, die Nazis, die da kandidierten, manchmal als NPD, manchmal als Republikaner, möglichst tot zu schweigen, das wäre das beste Mittel. Ich habe vergeblich seit 2001 dagegen angekämpft und immer wieder gestritten, versucht auch Leute in Einzelgesprächen von der SPD oder auch mal ein CDUler oder Grüne zu überzeugen, dass das eine tödliche Strategie ist, dass das nicht funktionieren wird. Und siehe da, sie wuchsen. Der heutige Stand ist, wir haben jetzt 12 von ihnen unter 93 im Stadtparlament, 8 AfDler, 3 von der völkisch-rassistischen BFF und in der Fraktion, bei der auch Partei und Piraten sind, die haben leider angedockt, damit sie 150.000 im Jahr, leider haben die ein Bündnis gemacht mit einem Deutschnationalen. So, das sind die hässlichen Zustände im Frankfurter Parlament. Und 2014, ihr seht, ich werde langsamer, wir kommen in die Gegenwart, gab es, habe ich durch einen völligen Zufall entdeckt, dass ein gewisser Karl-Heinz Hoffmann, dem ich hinterher recherchierte wegen meines Buchs über adligen Antisemitismus, wollte ich gucken für eine Lesereise, was der gerade so treibt. Und ich fand ihn im Gespräch mit Daniele Ganser und Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer kannte ich noch von ganz früher als Kommunist und Linksradikalen. Und so begann die Auseinandersetzung mit den Mahnwachen. Und auch da gab es keine Möglichkeit zum Diskurs. Auch da habe ich immer unter Auseinandersetzung verstanden, dass man sich mit denen auseinandersetzt, die wackelige Positionen haben, die von denen aus irgendwelchen irrationalen Gründen vielleicht angesprochen werden. Aber mit völkischen, rassistischen und faschistischen Ideologen setzt man sich nicht auseinander. Den erweitert man den öffentlichen Raum nicht. Die lädt man nicht ein, sondern die bekämpft man. Man redet über sie, aber nicht mit ihnen. Das ist ein sehr deutlicher Unterschied. Und das Ziel ist möglichst viele. Noch ein paar Minuten. Das heißt, die Strategie bleibt, nicht öffentlich mit ihnen zu diskutieren. Wenn man irgendwo in einem Raum gezogen ist, meinetwegen ein Aufzug steht still und die fangen an zu sabbeln. Und die Rettung kommt nicht schnell genug. Und da sind zwei andere, denen die treu doof glauben, was sie sagen, natürlich würde ich dann ein gewisses Wortgefecht einleiten, wo es dann am Ende, wenn der Aufzug repariert ist, hoffentlich 3-1 steht. So, also es gibt Notsituationen. In einem Parlament ist auch eine Notsituation, da sind die drin. Natürlich versuchen wir, die Platz zu machen. Neulich hat einer derartig widerlich gegen Flüchtlinge gehetzt und da in Hilfenahme von sexistischen Vorträgen, dass einer von uns, von Ökolinks, der Manfred Zierem, nach vorne vors Pult gegangen ist, den nicht angefasst hat, sondern sich da vorgestellt hat. Das hat schon gewisse Irritation und anschließend war dann endlich auch Teile des bürgerlichen Spektrums in Gestalt eines grünen Stadtverordneten, hat eine richtig gute Rede gehalten. Also so allmählich sind wir unter 93 3-4 Personen, die gegen Nazis argumentieren können, die da im Römer sind. Also nicht mit denen, sondern man hilft ihnen, ihre Diskursstrategie, die Diskursstrategie der neuen Rechten zu erweitern, wenn man über jedes Stöckchen springt, wenn man ihnen die Räume erweitert. Die nehmen sich die Räume nämlich immer selbst. Und das ist das, was wir hindern müssen. Also wenn Sie Elfriede Jelineks Theaterstück in Wien, das waren in dem Fall Sellners Leute, oder woanders Räume okkupieren, dann müssten wir da sein, um das zu verhindern, um die abzuschmettern, aber nicht um den gepflegten Dialog mit ihnen zu machen. Warum? Was so oft auffällt, also wenn ich von bürgerlichen Leuten oder von Liberalen, Linksliberalen fordere, dass sie in der Auseinandersetzung über Nazis ihre Position beziehen, dann fällt mir zunehmend auf, ich weiß nicht, ob es stärker geworden ist oder ob das eine biografische Trübung meiner Wahrnehmung ist, dann fällt mir auf, dass die das gar nicht sagen können. Die sagen dann so Sachen, so moralisches Zeug wie, es ist nicht gut, gegen Flüchtlinge zu sein, ist nicht nett, denen das Haus anzuzünden. Rassismus ist auch bäh, aber eigentlich können sie überhaupt keine Grundposition darstellen. Und da gibt es doch zum Beispiel eine, mit der kommt man in diesem Streit sehr weit, nämlich zu sagen, mein Grundwert ist soziale Gleichheit aller Menschen, egal wo auf der Welt sie leben, egal wer sie aussehen, welches Geschlecht sie haben, welche Sexualität, einfach das Wort alle ernst genommen, überall. Und wenn ich soziale Gleichheit sage, dann meine ich nicht so eine reduzierte, brave, bürgerliche Gleichheit, die angeblich existiert und das nur in Teilen in diesem Land etwa tut, sondern auch die materiellen Voraussetzungen als gleiche für alle Menschen, als Basis. Erst das ist die Basis ihrer wirklichen Freiheit. So, streitet mal über soziale Gleichheit mit Leuten. Es wird sich ganz schnell sortieren. Ganz schnell sind wir bei rassistischen Bildern, über die minderwertigen Anführungszeichen Neger, über die besonderen völkischen Eigenschaften jener Gruppe aus Asien, was auch immer. Es geht total schnell. Oder die Fähigkeiten der Menschen sind unterschiedlich. Leider muss es welche geben, die sie beherrschen. Also das ist dann sozusagen der liberale Sound. Was immer so hübsch, was wird ja immer stärker, was unten ist, guckt Fernsehen und das, was oben ist, herrscht. Und die anderen wird mit Hartz IV das Maul gestopft und ab und zu gibt es Billigklamotten bei Kick, damit die Kinderchen was zu Weihnachten kriegen können. Aber Aufruhr, Rebellion, soziale Revolution, also um Gottes Willen nein, sondern Ruhe und Ordnung. Und je fetter dieser Staat wird, in dem wir leben, je mächtiger, je kriegerischer, je neuimperialistischer, umso mehr muss selbstverständlich im eigenen Land befriedet werden. Und Teil der Befriedung ist, ideologische Verwirrung stiften. Die Köpfe auch gerade von jungen Leuten so durcheinander machen, dass sie denken, oh ja, ist man an Unis haben wir, ich muss jetzt mal lästern, tut mir leid, wenn ihr jetzt gekränkt seid oder einige, aber an der Uni sind ja in einem Ausmaß inzwischen keine Arbeiterkinder mehr oder Kinder aus dem Subproletariat, das ist ja schrecklich und das merkt man an den Verkehrsformen. Also die Versauung durch Friedensbewegung und falsche Gewaltfreiheitsbegriffe verbunden mit der Sozialisation als Mittelschichtskind und dem guten Benehmen und treusorgenden grün-roten Eltern mit leichtem Helikopter-Touch. Das macht die Leute ja fertig. Das macht die Leute ja fertig. Das heißt, die sind gar nicht mehr in der Lage, das fällt ihnen dann abends ein, in der Straßenbahn einen anzubrüllen, weil er jemanden anders rassistisch anmacht. Die sind ja gar nicht in der Lage, sozusagen mal so zu machen und vielleicht auch körperlich nicht anzugreifen, aber so zu machen, um Nazis irgendwo rauszuhalten. Das muss ja erst wieder geübt werden in diesen Kreisen. Also Also Methode, Streitlust, unbedingt. Es gibt nichts Verblödenderes, ob in der WG, im Freundeskreis oder im politischen Kontext, als die Sehnsucht nach Harmonie. Überlasst das bitte den Esoterikern. Also, die neue Rechte ist völkisch, sie ist antisemitisch und wir dürfen nur nicht in vielen Fällen sagen, der und der ist ein Faschist oder die und die Organisation ist es, weil dann wird es teuer. Ich meine, allein den Elsässer als Antisemiten sozusagen öffentlich zu machen und den Prozess der Aufklärung über ihn zu beschleunigen, war 55.000 Euro teuer. Das kann man sich angesichts der vielen Antisemiten hier im Land nicht leisten. Also muss man da etwas... Also in manchen Fällen ist es nötig, aber in der Masse müssen wir da andere Wege finden, sonst können wir gleich alle auswandern. Das könnten wir erst später vielleicht organisieren. So, Andockstelle, wenn ihr zum Beispiel von solchen Worten hört wie, jetzt bin ich bei der Sprache, Umvolkung, der große Austausch, der Untergang Deutschlands, dann ist das nicht nur das Rassistische, sondern enthält auch immer das Antifeministische. Weil in dem Moment, wo davon die Rede ist, dass Deutschland geht unter, weil die Bevölkerung schrumpft, bist du sofort beim Paragraphen 218, 219, geht ein ganz schneller Weg hin, wenn man ein bisschen nachdenkt, weil völkische Politik ist immer auch Bevölkerungspolitik mit dem Ziel, die richtigen deutschen käsehäutigen Frauen mit dem richtigen Blut und den ordentlichen genetischen, germanischen Bestandteilen dazu zu kriegen, sich verdammt noch mal mehr zu vermehren, also jede Schwangerschaft auszutragen. Und nicht etwa abzubrechen aus solchen merkwürdigen Gründen wie sexueller und reproduktiver Selbstbestimmung. Das heißt, in diesen Kämpfen muss soziale Gleichheit, muss die Frauenfrage, muss die Tatsache, dass es gar keine Rassen gibt, sondern nur sozusagen die Menschheit auf der Welt, dass es keine Identitäten gibt, außer Mensch zu sein und nichts anderes. Das muss alles immer mitgedacht werden und es muss auch in der Sprache sozusagen geschult werden, das kurz auf den Punkt zu kriegen. Und zwar so, dass es auch Menschen verstehen, die nicht an der Uni rumhängen. Wobei die an der Uni rumhängen, verstehen ja nicht unbedingt oft mehr, sondern die blöffen sich ja manchmal ganz schön lange mit dem akademischen Code. Ich habe neulich mal in einem Kreis junger Wissenschaftler, mit denen ich über irgendwas beriet, kamen wir aufs Schreiben und dann sagte einer, wie machst du? Und sage ich, ja, ich habe eine ganz kleine technische Anmerkung gemacht. Neben meinem Schreibtisch steht ein Fremdwörterlexikon. Und dann sagte einer, ja. Und dann sagte ich, ja, aber deswegen, um Fremdwörter aus meinen Texten rauszukriegen. Ich bin ohnehin der Meinung, also bei extremen Fach, also bestimmte Naturwissenschaftsformen dürfen sich gern untereinander verständigen mit Sprachen, die kein anderer Mensch versteht. In der Soziologie, in der Philosophie, in der Geschichte ist das weniger notwendig. Und ich behaupte, Leute, die sich unverständlich ausdrücken, haben ihre Materie noch nicht vollständig durchdrungen. Denn sonst könnten sie sie erklären. Und das kann man aber auch üben. So, und jetzt, wie mache ich den Übergang? So, es gibt diese neuen Strategien und mit den öffentlichen Räumen und ein Beispiel, und da will ich es gern einfach, so haben wir das vorher besprochen, überleiten, ein sehr schönes aktuelles Beispiel neben dieser merkwürdigen KSZ, die ihr hier habt, auf die ich auch gerne nochmal kommen würde, ist die Buchmesse in Frankfurt. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank. Genau, ich möchte jetzt mit einem recht aktuellen Beispiel für die selbstverständlich gewordene Repräsentanz rechter Ideologien im öffentlichen Raum beginnen, nämlich der Frankfurt-Buchmesse. Und du hast das Geschehen ja verfolgt. Was ist denn da genau, wie passiert und wie war die mediale Berichterstattung im Nachhinein?
Also die Buchmesse in Frankfurt hatte immer schon mal politische Ereignisse. In 68er, 70er gab es ziemlich viel. Wenn also irgendwelche rechten Stände oder bestimmte Länder die andere unterdrückten, da gab es eine ganze Menge. Das ist dann alles sehr ruhig geworden, ist inzwischen eher meistens nicht sehr politisch. Aber es gab natürlich immer schon rechte Stände, die aber nicht besonders groß waren, keine besonders spektakulären Veranstaltungen hatten. Und das ist dieses Jahr anders gewesen. Dieses Jahr wurden wir ziemlich früh aus den Kreisen der Buchmesse veranstaltenden Gruppen, also Börsenverein, Buchmesse selber, von linken Mitarbeitern informiert, dass da jetzt sich bestimmte Stände wie Antares zum Beispiel und Kompakt und Sezession anmelden. Und dass sie das im Haus, in beiden Häusern zum Problem gemacht hätten und die Chefs wollten darüber nicht reden, die hielten das für kein Problem. Dann wurde die Diskussion, schwappte raus in die städtische Öffentlichkeit und dann gab es mehr Kritik und dann haben die aber die Anmeldung nicht ausgesetzt, die rechten Stände nicht ausgeladen. Und dann war es so, dass um den Antaios stand, besonders also Kubitschek und Co. und Sellner war auch da und ein paar andere. Also es war so, das sind drei Sachen passiert. Es an den Ständen war viel Publikum, darunter bekannte, auch zum Teil verurteilte Nazis, freie Kader, NSU, also Pro-NSU-Unterstützergruppen und so weiter. Also ganz offensichtliches Publikum und nicht irgendeins, über das sogar Habermas, der Staatstragende der Sozialdemokratie, doch sehr nahestehende Philosoph, irgendwie sagte, das sei die Saatboden künftigen Faschismus. Da habe ich mich mal über den alten Mann gewundert, dass er so klar noch reden konnte. Also es wurde ein bisschen öffentlicher, es wurde ein bisschen peinlicher für Börsenvereine und Buchmesse. Und als sie dann begannen, sind die dann selber, ein paar Leute von Börsenvereinen und Buchmesse, mit so selbstgeballten Schildern sozusagen um diese Stände rumgelaufen und haben irgendwie ein bisschen demonstriert. Das war eher ulkig. Der Bürgermeister Obi Feldmann lief auch hin von der SPD. Demnächst haben wir OB-Wahlkampf, das musste sein. Und dann liefen die da rum. Ganz besonders geschmacklos war, dass gegenüber dem Antaios stand, der Anne Frank, der Stand der Bildungsstätte Anne Frank aufgestellt war. Das hatte so die Botschaft von, es ist doch die Sache der Juden, sich mit den Faschisten auseinanderzusetzen. Was haben wir davon? Es war wirklich ekelhaft. Und das wird auch eingesehen. Das Einzige, was eingesehen wird als Fehler, ist genau das. Allerdings hat die Antonia Amadeo Stiftung sich in die Nähe platzieren lassen, in einer Selbstüberschätzung, die ich nicht verstehe, und hat gesagt, sie nimmt die Diskussion auf. Naja, das muss man nochmal anderswo diskutieren. Das war ein bisschen merkwürdiger Schachzug. Neben den Ständen und den Räumen, die sind dann also durch und mit Pulks von Hunderten von Leuten haben die da irgendwie richtig Aufsehen erregt. Und sie hatten auch am Ende eines Flures, ich glaube eine Etage höher, das weiß ich nicht mehr genau, gibt es immer so halboffene Veranstaltungsräume und den hatten sie auch gebucht und auch gekriegt und da konnten sie Veranstaltungen machen und bei der die zweite Veranstaltung ist, und das ist die tolle Nachricht eben, die kaum rüberkam, so behindert worden, dass sie nicht stattfinden konnte. Die ist dann abgebrochen worden. Aber davor liefen noch Sachen, dass bei der ersten Veranstaltung der Achim Bergmann, Verleger vom Trikon Verlag, vorbeiging, weil er in der Nähe seinen Stand hatte und gerade hörte, dass irgendwie mit ekelhaften rechten Worten über die 68er hergezogen wurde und er hat dann irgendwie dazwischen gebrüllt und gepöbelt und ging weiter und dann kam einer und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und er war am Auge und am Mund verletzt und blutete. Dann haben ihm ein paar Leute von einem Comicstand geholfen, von der Buchmesse selber. Security war gar nichts und eine Kollegin vom Stand, mit der er dann zurückkam und dann wurde die umgeschmissen. Also das war das eine. Und das andere war, dass dann bei der, glaube ich, zweiten Veranstaltung es Proteste gab, also Transparente und Zwischenrufe, lautstarke. Das war richtig gut. Und dann sind diese Nazis, die da am Pulk um den Stand standen, hin und haben Transparente rumgerissen. Und dabei ist dann einer, Nico Wenemann, wollte dann, glaube ich, in dem Moment weglaufen und ist dabei dann, ist aber irgendwie in so eine Polizei- und Security-Kette rein und ist da dann zu Boden geschmissen worden. Und einer ist von hinten drauf. Er hat dann bei den sozialen Netzen verkündet, das sei ein Nazi. Das stellte sich hinter als falsch raus. Aber ich meine, in so einer Situation, wenn du so drangsaliert wird und einer springt dir auf den Buckel, den siehst du gar nicht, da kann das Arzt dann korrigiert. Aber das wird dann sozusagen zum Riesenhype gemacht, dass er fälschlicherweise einen Security-Mann, der sich allerdings beschissen verhielt, als Nazi erklärt hat. Meine Güte, sowas kann im Getümmel mal vorkommen. So, und das waren schon die großen Ereignisse. Jetzt gab es eine Nachtdebatte im Stadtparlament und die ging so aus, dass es rumgeeiert wird. Es gibt keine Mehrheit dafür, Nazi-Verlage künftig zu verbieten. Ich versuche gerade in der Diskussion mit Freunden in Leipzig, das wenigstens für Leipzig noch zuzuspitzen. In Frankfurt haben wir noch Zeit bis nächsten Oktober. Man sollte natürlich Antaios und Sezession und Kompakt und vielleicht noch zwei, drei andere, es müssen ja nicht alle sein, aber ein paar rausschmeißen aus einer Buchmesse, die haben dort einfach nicht zu sein. Jemand, der antritt und auftritt und wo ganz klar ist, wenn die an der Macht wären, gäbe es keine Meinungsfreiheit für Faschismus. Faschismus ist keine Meinung, für die gibt es die Freiheit nicht, ihre verbrecherische Meinung zu äußern. Das ist ganz einfach. Die haben genug Räume. Also man kann ja, wir haben es ja vorhin gezeigt mit den Talkshows und wo sie sich übertummeln. Die hatten ja nun wirklich, haben ja nun wirklich extrem viele Räume, um sich zu äußern. Entschuldige, es war ein bisschen lang.
Demokratisch geben da Perspektive, man müsste der AfD beispielsweise als
rechte Akteur oder rechte Akteurin eine Bühne bieten, auf der sie sich selbst entlarven könne. Nach dem Motto, auch Rechte haben Rechte. Was ist von dieser Überzeugung zu halten? Also gerade im Hinblick darauf, dass das, was sich da vermeintlich entlarvt, den Personen, den Menschen vielleicht sogar ganz gut gefällt.
Dieses Entlarven, ich finde das einen sehr kindlichen Ansatz, ehrlich gesagt. Also entweder ist er ein bisschen dumm oder er ist ein bisschen kindlich. Das kann man sich dann aussuchen. Jeder, wie er am wenigsten beleidigt ist. Weil man braucht doch nicht sehr viel Analysekraft, um in diesem Land zu sehen, dass es unglaublich viele öffentliche und halböffentliche Räume gibt, in denen sich die AfD, in denen sich Völkische, im Frankfurter Parlament hat sich einer von dem mal versprochen und hat mal gesagt, so ganz empört, es ist doch nicht so, dass die AfD und andere Nazis das oder das tun. Und seitdem heißen die nur bei uns AfD und andere Nazis. Und ist mit Wortprotokoll, könnt ihr jetzt auch sagen, Wortprotokoll vom Sohn zu vielten, also die Quelle kann ich jederzeit schicken. So, es ist doch nicht so, dass die sich wenig äußern können. Die verbreiten sich in Talkshows, auf Versammlungen, über Texte, millionenfach im Netz, alle möglichen Filmchen bei YouTube. Also das ist doch alles da. Und jetzt sind oft Leute, die sagen, Demokratie bedeutet, dass ich die mir auch noch in den Raum holte, dass ich auch noch konstruktiv mit denen umgehe, dass ich denen sogar noch neue Räume eröffne. Das bedeutet Demokratie. Und oft sind das Leute, ich habe das ja schon seit ein paar Jahren immer austrainiert, wenn ich dann mit denen rede und dann sage, okay, also wenn ich pädagogisch wertvoll drauf bin, ja, und dann sage, jetzt erklär mir mal, das ist der so und so, der da von der AfD kommt, wie du das heute Abend machen willst. Und in den ersten Sätzen ist schon klar, der schafft, kann das nicht schaffen. Deswegen, weil er sich auf vernünftigen, bürgerlichen Diskurs vorbereitet, nicht darauf, selber zuzuspitzen und diesen Typen vor anderen und um die anderen, die das sehen, geht es ja, zu entlarven. Und, weil dieser Mensch, der mir das so naiv erklären will, meistens überhaupt nicht die Fähigkeit, geschweige denn das politische Bewusstsein hat, dass man eine Form auch sprengen kann. Ich meine damit nicht, das enthält auch eine Veranstaltung sprengen, aber es enthält erst einmal das bürgerliche Ritual, wie ein Dialog auszusehen hat, in Frage zu stellen. Und das können, die sind dann so fleißig und so strebermäßig, dass sie denken, ich schaffe das heute Abend, ich kann den entlarven. Boah, da habe ich ihn gekriegt. Und hinterher denkt man, boah, hast du nicht die ganzen Leute gesehen, die den viel überzeugender fanden, weil du es auch noch schlecht gemacht hast? Also man kann es dann auch besser machen und zuspitzen. Ich bin ein einziges Mal in einer Talkshow, wo ein AfD und andere Nazis saßen, in dem Fall einer von der FPÖ, in irgendeiner österreichischen Fernsehsendung, und habe gedacht, heute Abend versuche ich mal eine andere Methode, das mache ich aber nicht in Deutschland, das versuche ich da, falls es schief geht. Es hat funktioniert. Ich habe den sozusagen vom Anfang an nur angegriffen, nie ausreden lassen und dann mir den Raum verschafft, meine Position und gesagt, was die eigentlich tun und was sie mit dem Publikum tun. Also ich habe sozusagen nur agitiert für die Fernsehzuschauer. Das ist ganz gut gelungen, aber man kann es nur einmal machen, weil die Gegenseite sich natürlich auf diese Art von Strategie dann auch vorbereitet. Das heißt, auch das spricht schon dagegen, dass man es macht, weil das wird dann nur ein Perpetuum mobile zur Verbesserung der Diskussionsfähigkeiten der AfD. Darf ich was? Sind wir da schon bei diesem? Ja. Also ich habe hier über Köln habe ich mich ein bisschen informiert und kundig gemacht und habe erstens also diese berlichte Geschichte, also mitgekriegt, wie da Konrad Adam von der AfD eingeladen wird und hinterher dieser Chefredakteur von RTL West sagt, dass die Antifa da mit faschistischen Methoden umgegangen sei, weil sie andere Meinungen nicht aushalten könne und dass man die AfD nicht diskriminieren dürfe. Das fand ich ziemlich interessant, glaube ich, ziemlich kurz darauf hat Konrad Adam gesagt, die Antifa ist die neue SA. Das war natürlich voll bürgerlicher Diskurs. Und dann habe ich mitgekriegt, dass es hier auch eine ganz merkwürdige Sache gibt. Einerseits so eine kleine Zeitung, die sich KSZ nennt, Kölner Studierendenzeitung oder Studentenzeitung, weiß nicht, die zwei merkwürdige Sachen gemacht hat. Und das finde ich extrem unangenehm. Einmal Pretzel eingeladen, AfD in die Uni holen, ihnen den Raum erweitern, ihnen noch Chancen geben. Also entweder sind das eitle junge Leute, die sich da als große Diplomaten sehen in Zukunft oder was immer da an persönlichem Interesse oder an karrieristischer Absicht hintergesteckt haben. Mal politisch war es das Letzte. Und natürlich ist es gut, dass dagegen vorgegangen wurde. Und dann habe ich jetzt, vermute ich mal, dass der Fragebogen, der kürzlich beim Antifa-AK eingegangen ist, von dieser Zeitung, sozusagen so eine Art von Rache ist, interpretiere ich jetzt mal als, ihr habt unsere Veranstaltung mit AfD gestört, mit Pretzel gestört und jetzt wollen wir irgendwie, also und sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gelesen und in 40 Jahren kriegt man echt eine Menge mit. Also als ich die KSZ hat dem AKK einen Fragebogen geschickt, ich habe erst gedacht, okay, das kann jetzt nicht ernst gemeint sein, das ist ein betrunkener Scherz einer schlagenden Verbindung. Aber dafür waren die Fragen dann doch zu alkoholfrei und polizeimäßig. Also ich will noch ein paar Beispiele klar machen. Der Fragebogen klingt, als stamme er von Zuträgern des Verfassungsschutzes. Oder Alternative B, es sei gemeint als eine Art indirekte Jobbewerbung für die Mitarbeit bei der FDP oder einer anderen staatstragenden Partei. Also wir sind die jungen Strebsamen und wir bieten uns hier an als die Antifa überwachen und euch Informationen liefern. Und dann werden da Fragen gestellt, also dass das hier nicht zum Aufstand führt, dass das hier überhaupt, also es müssen sich eigentlich alle anderen Gruppen mit dem Antifa-AK solidarisch erklären. Ich hoffe, das ist passiert. Die fragen echt ab. Also es ist wie so ein Verhör bei Polizei oder Staatsanwalt. Zur Struktur des AK. Wer sind die Mitgliederin des AK? Falls diese nicht mit Klarnamen in Erscheinung treten, warum nicht? Also es könnte eine Befragung bei der politischen Polizei sein. Wie ist der AK strukturiert? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie finanziert sich der AK? Sind die Gelder des AStA die einzige Geldquelle? Wichtig. Warum ist eure Arbeit wichtig? Schöne Frage. Ein unabhängiger Arbeitskreis zu sein. Denkt mal drüber nach, wofür Unabhängigkeit vielleicht wichtig sein kann. Wofür wurden die Gelder des AStA im laufenden vergangenen Jahr verwendet? Ich meine, solche Fragen stellt mir das Finanzamt, wenn sie mal wieder eine Betriebsprüfung machen. Also so Fragen. Wofür werden die Gelder des AStA im laufenden und im vergangenen Jahr verwendet? Und dazu inhaltlich, also es kommt danach auch Inhalt. Als Teil dieses Bündnisses taucht der Anti, also ums Ganze, und der mit uns auch Ökologische Linke sehr befreundete Zusammenhang ums Ganze, als Teil dieses Bündnisses taucht der Antifa-AK auch im Verfassungsschutzbericht 2016 auf. Oh. Wisst ihr, wann ich da zum letzten Mal drin stand, als ich mit Ökolinks in Römer gewählt wurde und der Verfassungsschutz in Hessen mit einer kleinen Bemerkung zugab, oh, wir haben gar nicht gemerkt, dass es die noch gibt, wo kommen die denn plötzlich her? Also dann 5 Jahre später waren wir nicht mehr drin, wir haben überlegt, ob wir uns schriftlich beschweren. Ist ja rufschädigend. Also hier geht es weiter, todernst. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist dieses Bündnis linksextremistisch. Vermeidet ein offenes Bekenntnis zur Gewalt nur aus strategischen Gründen, immerhin, und verfolgt das Ziel, unsere Staats- und Gesellschaftsordnung abzuschaffen. Ja, wie kann man es wagen, den Kapitalismus abschaffen zu wollen? Wie hirnblöd muss man sein? Gut, also okay, man will die herrschenden Verhältnisse erhalten. Also die Frager sagen über sich ja alles, ohne natürlich etwas zu erfahren. Könnte es sein, dass einzelne Mitarbeiter dem Verfassungsschutz zuarbeiten? Die Idee kam mir auch, oder ist das einfach nur blinde, blöde Jobsuche? Dann die Frage, wie steht ihr zum Bundesamt für Verfassungsschutz? Meine Güte. In Statements von euch auf Facebook klingt auch regelmäßig an, dass ihr das politische System in Deutschland stark verändern möchtet. Und das nicht nur über die Wege der parlamentarischen Demokratie. Mein Gott, ihr demonstriert auch, oder was? So habt ihr beispielsweise auf Facebook gepostet, Zitat, von den Wahlergebnissen sollten wir uns jedenfalls nicht frustrieren lassen und den Druck aufrechterhalten. Die Zukunft wird ohnehin nicht an der Wahlurne entschieden. Zitat Ende, netter, banaler, richtiger Satz. Interessant ist aber, der historisch gebildete Mensch, also hier sind nicht historisch gebildete Menschen am Fragen, nicht mal qualifizierte Reformisten, sondern nehmen wir nur mal die letzten 200 Jahre. Alle Elemente sozialer Emanzipation, alle radikalen Verbesserungen des Lebens von Menschen, alle, nur mal in den letzten 200 Jahren, sind von sozialer Gegenmacht, von sozialen Bewegungen durchgesetzt worden. Und wenn es nötig war und der Druck war groß genug, wer allerdings Verbesserung für die Kapitalseite wünscht und für ihre von bürgerlichen Parteien in diesem Staat, der kann natürlich einfach im Parlament gehen, sich mehrheiten, sich anpassen, rein in die Strukturen und entfaltet da ein blühendes Leben. Aber wir reden ja von sozialer Emanzipation, also sozusagen eher das feindliche Lager. Wenn dann der Druck groß genug war und die Sache überhaupt eine, die nicht gesellschaftlich vermittelt werden musste, sondern auch ein Gesetz brauchte, dann gab es ab und zu auch ein Gesetz in einem Parlament. Und dann das Gejammer, auch über Straftaten wie die Zerstörung von Wahlplakaten, berichtet ihr ohne große Distanz. Schämt euch. Und dann der tolle Satz, und damit sind Sie eigentlich in Blödheit entlarvt: Wo wird die Zukunft entschieden, wenn nicht an der Wahlurne? Das kommt davon, wenn man Volkswirtschaft oder sowas studiert. Auch sehr schön. Ihr schreibt auch regelmäßig vom, das ist in Zitat gesetzt, vom bürgerlichen Staat. Seht ihr euch nicht als Teil der Bundesrepublik? Also ich glaube, die haben da so einen Reichsbürgerverdacht oder sowas. Deutschland AG, ich weiß es nicht. Diese Frage ist so schreiend komisch für jeden, der ein bisschen historisch gebildet ist. Und ich sage es einfach mal ein schönes Zitat, und das muss jetzt sein, damit alle Klischees bedient werden. Ich antworte mit Friedrich Engels zum bürgerlichen Staat. In der Tat muss man jeder historischen Kenntnis ermangeln, um nicht zu wissen, dass es die Regierungen sind, die zu allen Zeiten sich den wirtschaftlichen Verhältnissen fügen mussten, aber als niemals die Regierungen es gewesen sind, welche den wirtschaftlichen Verhältnissen das Gesetz diktiert haben, sowohl die politische wie die zivile Gesetzgebung proklamieren, protokollieren, nur das Wollen der ökonomischen Verhältnisse. Also der bürgerliche Staat ist der Staat des Kapitals. Was eine Binsenweisheit. Okay, also werte KSZ, wenn euch noch mal irgendwas Nützliches für die Befreiung der Menschen werden soll oder wenigstens für einen Schritt Richtung wirklicher, ganz kleiner Humanisierung der Gesellschaft, zieht euch zurück, stellt nicht so dumme Fragebögen, lest, reflektiert, streitet, versucht. Ich gebe euch noch eine Chance. Ah, ein letztes. Also einer meiner Lieblingssätze aus diesem ganz langen Fragebogen ist, also Antifa AK hätte geschrieben: Wir kennen diesen Rechtsstaat, dessen Recht immer nur genauso lange gilt, bis seine Macht in Frage gestellt wird. Ja, ist so. Also das Folgende, die Frage danach ist, mein Lieblingssatz in dieser Anhäufung von staatstragender politischer Bewusstlosigkeit, kommt die Frage von KSZ: Wie begründet ihr euer Misstrauen in die Judikative? Nur sag ich mal, Hashtag Free Fabio, G20, also so über 40 Jahre wird mir da ganz viel einfallen, wo ein gewisses, gut begründetes Misstrauen vielleicht vorbeikommen könnte. Dankeschön, das war es zu diesem Thema.
Mit großer Freude, wie sich der Diskussion aufstellen.
Das ist das, irgendwie, was ich auch so ein bisschen meinte in meinem Eingangsstatement, mit so ein bisschen die Arroganz der Macht. So. Das ist so ein bisschen so die Gewöhnung an die Hegemonie und an die Ordnungsmacht.
Genau.
Und irgendwie, dass da gar nicht die Vorstellung ist, dass es Leute gibt, irgendwie, die das herausfordern können. So. Und diese eingebaute Bewusstlosigkeit irgendwie gegen dieser Sache, irgendwie, dass irgendwie gesellschaftliche Hegemonie was ist, was auch irgendwie, was auch wieder abgekämpft werden kann. Das ist was, was Protest dann ganz gravierend auf die Füße fällt, gerade auch, also beziehungsweise diese Art von bürgerlicher Konkurrenz dagegen. Ne? Also man kann sich ja auch die Frage stellen, was muss denn jetzt eigentlich noch passieren, dass sie entlarvt werden? So, also wann ist dieser Zeitpunkt dieser Entlarvung denn? Wo soll der denn sein? So, ich meine, was müssen die denn noch tun? So, es gibt doch jetzt bereits schon so Zitate irgendwie, wo der Gauland gesagt hat, dass man wieder auf die Wehrmachtssoldaten sein muss. Und davor hat er gesagt, dass Holocaust mal als Schatten bezeichnet. So, also geht es überhaupt noch deutlicher überhaupt? So, und davor irgendwie hat dann Frau Petri gesagt, dass man völlig wieder als normalen Diskurs setzen müsste. Ja, also es sind Aussagen, die alle an Deutlichkeit überhaupt nicht zu wünschen übrig lassen. Und die Liste ist super lang. So, aber irgendwie werden die ja trotzdem gewählt. Das ist ja ein großes Wunder. So, die haben sogar noch mehr Nichtwähler aktiviert. Das ist ja ein großer Fortschritt. Also, es gibt ja tatsächlich irgendwie Leute, die sich das zynisch irgendwie zu einer super Sache umlügen. Ich würde einfach sagen, das sind irgendwie Leute, die einen autoritären Charakter haben, die jetzt morgenlose Winter. Mhm. So, dass es jetzt wieder eine faschistoide Alternative gibt. Und das ist auf gar keinen Fall, dass es für niemanden was gut ist. So, das ist für niemanden was gut. Tatsache, dass diese Liste so endlos ist. So, ja? Und dann muss man sich halt wirklich irgendwie der unangenehmen Wahrheit vielleicht mal stellen, dass es einen Teil irgendwie von Leuten der Gesellschaft gibt, die nicht wählen, obwohl die faschistisch sind, sondern weil die faschistisch sind.
Richtig.
So, die das richtig sind, die das unterstützen. So, und das ergibt auch in der Konsequenz, ergibt das eine ganz andere Vorangehensweise. Nämlich, das bedeutet nicht irgendwie, dass man die Vorbeter von denen, die Vordenker von denen, dass man die hätscheln muss, dass man mit denen immer die Auseinandersetzung auf gleicher Augenhöhe suchen muss, sondern dass man denen den Raum nehmen muss. Und dann kann man sich mal die Frage stellen, denn das ist das wirklich Linksradikale. So, ja, es ist nicht linksradikal zu sagen, ihr seid aber faschistisch, wow. So, das können auch die bürgerlichen Demokraten. Linksradikal ist die Frage zu stellen, wo kommt faschistische Ideologie her? Wo hat die ihre Grundlage in der Gesellschaft? So, was für Prozesse sorgen dafür, dass die immer wieder jede Bildungsmaßnahme so resistent wieder hochkommt? Ja, und dann kann man sich mal die Frage stellen, wie kann man diese sozialen Fragen, wie kann man die beantworten? Was muss man dafür tun? So, das ist der Schluss, irgendwie den linksradikale Politik zu ziehen hätte und die dann letztendlich ja, unterscheiden sollte auch von bürgerlicher Politik, die immer nur vor diesem Problem irgendwie der Bewusste steht und sagt, ja, wir müssen das den Leuten beibringen, wir müssen das den Leuten erklären. Ja, das haben schon sehr viele Leute verstanden. Für die AfD frage ich mich immer, besonders von Linksliberalen. Wo kommt die eigentlich her? Es wird immer gesagt, das ist ja wirklich das Wort Diskriminierung verwendet worden. Ja? Also das muss ich einfach nochmal hervorheben, dass das für sich schon eine ziemlich scharfe Sache ist, davon Diskriminierung zu sprechen. Und wenn ich an Diskriminierung denke, irgendwie denke ich an eine strukturelle Ausgrenzung und Gewalt irgendwie von Menschen, die wirklich in einer schwachen Position sind in der Gesellschaft. Und diese Leute sind super stark. Ja, also wo kommt das für die Bedürfnisse her, wenn man sich gleichzeitig als fortschrittlicher Linker inszeniert, irgendwie der für Frauenrechte eintritt, irgendwie der für Rechte von Migranten eintritt, irgendwie der für Rechte von homosexuellen Menschen eintritt, irgendwie für Rechte von Minderheiten in der Gesellschaft, wo kommt irgendwie dann dieses unbedingte Bedürfnis her, irgendwie eine Position irgendwie zu supporten, zu wollen, die das alles mit Füßen tritt. Das ist mir unverständlich.
Ich würde gerne da nochmal näher drauf eingehen wollen. Und zwar einerseits, welche gesellschaftspolitischen Interessen verfolgen die AfD in ihrer Rolle? Welche gesellschaftspolitischen Hintergründe und Ursachen sind aber auch dafür verantwortlich, dass sie solche Wahlerfolge erzielen, dass sie sich ihre Wähler verschaffen?
Danke. Wir können eigentlich glücklich sein, dass die AfD noch nicht eine politische Interessenvertreterin großer Kapitalfraktionen ist. Ob das so bleibt, ist eine ganz andere Frage. Guckt in die Geschichte, wer, wann, wen, die sozusagen die Vorbewegung zum Faschismus, Hitler in seinen Ursprüngen und die frühe NSDAP unterstützt und finanziert hat. Da werdet ihr, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, interessante Sachen finden. Hier ist es eher so, und ich will zwei Sachen sagen. Das eine ist, was für Interessen vertritt sie? Und das will ich jetzt nicht als irgendwas Abstraktes, sondern ich will es an einem konkreten Beispiel zeigen. Ich bin ja auf Tournee mit einem Vortrag über Antisemitismus, wo der historisch herkommt, wie er sich gegenwärtig auswirkt und welchen verschiedenen Variationen er gegenwärtig da ist. Und ich habe diesen dreijährigen Prozess gegen Herrn Elsässer hinter mir. Und in dem Zusammenhang, so musste ich mir ganz viele Reden zum Beispiel von ihm anhören. Und er ist ja ganz dicker Buddy von Höcke, Bernd Höcke und von diesem Klüngel. Und man wird sehen, also ich rechne damit, dass es da ein ganz enges finanzielles Band bin. Und gleichzeitig ist er in diesem ganzen europäischen Netzwerk der neuen Rechten überall, wo sich Völkische und Antisemiten tummeln und so weiter. Das setze ich mal jetzt als bekannt voraus. Diese Typen denken ja nicht immer, dass man auch mitkriegt, was sie woanders tun, da, wo sie sich unter ihresgleichen fühlen und wo dann vielleicht was mitgezeichnet wird. Und in der Schweiz hat er einen Vortrag gehalten vor einem rechten Publikum, das war SVP, also die diese Einwanderungsstopp-Geschichten, Volksbegehren-Sachen machen, rechtes Wirtschaftspublikum und so weiter. Und sicher auch liberale Volkswirtschaftler oder was auch immer. Die saßen da und jubelten ihm zu und er sagte dann Folgendes. Das angloamerikanische Finanzkapital betreibt im Wesentlichen Hütchenspiele, während vernünftige und sozial eingestellte deutsche Unternehmer wirkliche Werte herstellten. Da habt ihr jetzt hoffentlich alle die klassische Nummer des strukturellen Antisemitismus erkannt, mit dem raffenden und dem schaffenden Kapital. Es geht so weiter. Die deutsche Schwerindustrie sei zwar irgendwie mit dem NS-Regime verbündet gewesen und habe die, also irgendwie Thyssen, Krupp und Co., IG Farben, irgendwie mit dem NS-Regime verbündet, man weiß es nicht so genau, es war ja auch sehr dunkel in diesen dunklen Zeiten, wo alle verstrickt waren, da sah man nichts, da hat ja nie die Sonne geschienen. Und man habe die Waffen für den Zweiten Weltkrieg geliefert. Da mussten die Nazis aber ordentlich sagen, wohin und wie viel sie wollen. Die haben die gezwungen, um im Osten irgendwelche Rohstoffe, auch das bleibt ungenau, zu erobern und hatten deshalb einen schlechten Ruf, sagt Elsässer. Aber heute, so sagt er auch, sei der ganze deutsche Maschinenbau sehr friedlich. Jetzt kommt es mit den ökonomischen Interessen. Dafür muss er verschweigen, dass Deutschland, ich weiß nicht wo, ob auf Platz 2 oder 3 gerade, an der Weltspitze der Rüstungsexporteure steht. Und er muss auch an den sozialen, ökologischen, ökonomischen und militärischen Folgen der von ihm sehr als gelobten, sehr guten deutschen Geschäfte mit Russland und China, den immerhin noch guten Geschäften mit den arabischen Staaten und dem Iran, hat Elsässer nichts auszusetzen. Er steht ganz auf Seiten der Geschäftsinteressen seiner Bündnispartner. Der Russe, wer immer das sein mag, der Chinese, der Perser, zahlt nämlich im Unterschied zu den Amerikanern mit echtem Geld. Das Beispiel zum Komplex, und der ist nicht unterzubewerten. Also das wäre eigentlich eine Diskussion, die man weiterführen müsste, wenn man an diesem Thema dranbleibt, damit sozusagen die ganze Ideologie auch einen materiellen Unterbau hat, dass man weiß, worum es geht und warum das alles gemacht wird. Das zweite Beispiel soll dann sein, ich gebe eine dringende Literaturempfehlung ab, lest Leo Löwenthal, Die falschen Propheten, gibt es als preiswertes Surkamp-Taschenbuch im Netz. Ist ein großartiges Buch, geschrieben 1949 und fasst zusammen seine umfangreichen Analysen der Reden von faschistischen Agitatoren. Das sind die falschen Propheten. Und er sagt einmal dazu, die Themen des Agitators, und denkt euch jetzt die AfD, die Themen des Agitators sind entstellte Versionen echter sozialer Probleme. Sonst würden die keinen Erfolg haben. Sie docken an etwas an, was vermeintlich ja wahr ist. was man innerlich abnickt, ohne weiter zu denken. Wenn er die Ängste seiner Zuhörer ausnutzt, manipuliert er echte Ängste, denn es besteht guter Grund zur Angst. Wenn er sie auffordert, sich auf ihn zu verlassen, nutzt er damit sowohl ihre Auflehnung gegen Zwänge der Zivilisation als auch ihre Sehnsucht nach einem neuen Autoritätssymbol. Ihre geheimsten Gedanken, die sie kaum sich selbst einzugestehen wagen, werden zu den aufreizenden Agitationsthemen. Der Tabubruch, das ist das sozusagen als Wirkmethode dieser Art von Reden. Bei aller Betonung und Formulierung des sozialen Unbehagens ist aber die Strategie des faschistischen Agitators objektiv auf eine Fortsetzung eben jener Verhältnisse ausgerichtet, die dieses Unbehagen gerade erst verursachen. Das heißt, die Reden so an soziale Probleme anknüpfen, das dann erweitern in ihrem Interesse. Aber nur mit einer Absicht, die Löwenthal, er hat dann so eine Musterrede entworfen, also sozusagen aus vielen Reden eine herauskondensiert, und in der gibt es 2, 3 Sätze, die ich euch vorlesen möchte. Und darin sagt er, also erst beklagt der Agitator die Ungleichheit und die Zustände und die Ungerechtigkeit und Unterdrückung und Krieg und die Lügen und was nicht alles. Und dann sagt er, was er verspricht. Und das ist das Entscheidende, warum man mit Faschisten keinen Dialog pflegen kann. Weil es komplett klar ist, was sie wollen und immer schon klar war. Anstatt, sagt der Agitator, der Musteragitator, anstatt mit den Unterdrückten und Leidenden gemeinsame Sache zu machen, schließt euch mir an. Wenn ihr euch mir anschließt, verbündet ihr euch mit Kraft, Stärke und Macht. Ich biete euch Prügelknaben an, Juden, Radikale, Plutokraten, wir würden noch sagen Refugees, Migranten, sonstige Kreaturen. Ihr könnt sie beschimpfen und schließlich verfolgen. Es kommt ja nicht darauf an, dass sie eure wahren Feinde sind, solange ihr sie ausplündern und eure Wut an ihnen, nicht nach oben, an ihnen auslassen könnt. Ich biete euch, sagt der faschistische Agitator, nicht eine Utopie an, sondern einen realistischen Kampf um den Knochen im Maul des anderen Hundes. Das ist unser Programm. Nicht Frieden, sondern ständiger Kampf ums Überleben. Nicht Überfluss, aber den Löwenanteil könnt ihr, wenn ihr realistisch seid, mehr erwarten. Und jetzt kommt was, und da gibt es eine kleine Assoziation drin an diesen seltsamen KSZ-Fragebogen. Um das zu erreichen, müsst ihr mir folgen. Wir wollen eine Bewegung des Schreckens organisieren. Wir werden uns mit den Mächtigen verbünden, um einen Teil ihrer Privilegien zu gewinnen. Anstatt Gefangene werden wir Polizisten sein. Und ich bin euer Führer. Ich werde für euch denken und euch sagen, was zu tun ist. In meiner Führerrolle werde ich euch euer Leben vorleben und ich werde euer Beschützer sein. In der Hölle meiner Erbarmungslosigkeit winkt euch ein trautes Heim. Ich finde, deutlicher kann man nicht sagen, worum es... Also ich finde es extrem gut von ihm gesagt, und ich verwende das als Gegenargument immer gern dann, wenn ich mit Leuten diskutiere, die sagen, ja, aber nun, das ist so eine alte Reformismusdiskussion, man muss doch die Leute mit ihrem falschen Bewusstsein da abholen, was sie stehen. Und ich sage mal, man muss einen klugen, gut vorbereiteten, qualifizierten Streit an Orten, die man selbst entscheidet, in der Hand haben oder dahin gehen, wo Konflikte sind. Aber man geht nicht an eine Bushaltestelle zu den Leuten, die da rumstehen, mit dem, was sie so denken. Es könnte passieren, man steigt in einen Bus ein, dessen Route man nicht kennt, dessen Fahrplan man nicht beherrscht, der irgendwo hinfährt, wo man gar nicht hin will und wo ein Fahrer mit einer braunen Uniform auf dem Fahrersitz sitzt. Das könnte passieren, wenn man so unreflektiert an Diskurse rangeht. Ja.
Ja, du kannst gerne nochmal auf die vielleicht unter gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verursachten Verunsicherungen oder Ängste, die du gerade angedeutet hast, eingehen.
Genau. Die Frage, die wir uns stellen, ist ja, wenn Faschismus den Menschen eine Alternative bietet. Ja, wenn die Leute sich täuschen lassen von Faschismus. Bleibt ja die Frage, warum lassen sie sich so leicht täuschen? Warum akzeptieren sie diese Antwort? Ja, das ist ja nicht einfach so gegeben. Ja, das ist die Frage, die sich Adorno in seiner Studie zum autoritären Charakter gestellt hat. Und der Faschist, ne, also der Agitator, den du gerade aufgeführt hast, irgendwie, der gibt sich ja auch als Sozialrevolutionär, ja? Also, der bezeichnet sich selber so. Ne? Der bezeichnet sich auch als Revolutionär, der inszeniert sich als viel radikaleren Kämpfer gegen das System, als das die Linken überhaupt jemals sind. Aber der große Unterschied ist, faschistische Agitator, der tritt als Bittsteller auf. Ja? Der leitet sein Recht daraus ab, dass man Angehöriger des Volkskampfes ist. Und der stellt immer die Bitte, geht immer von dem Gedanken aus, ich bezahle doch meine Rechnungen, ich tue doch das, was von mir verlangt wird im System, ja, ich gebe doch alles rein. Ja? Und warum komme ich dann als Angehöriger des nationalen Kollektives, wieso komme ich als Angehöriger dieses Kollektives dann trotzdem noch zu kurz? Ja, das ist der große Unterschied. Ja? Das ist das, was der Faschismus irgendwie den Leuten anbietet. Ja, das, was du gerade schon gesagt hast, Jutta, so eine Gruppe von Schuldigen, eine klar definierte Gruppe von Schuldigen für das Leid, die man dann angreifen kann. Ja, und das ist tatsächlich, und das ist ein großes Problem auch für linke Agitation, ja, also oder irgendwie überhaupt die Möglichkeit, irgendwie mal soziale Fragen aufzuwerfen, so, weil was wir anbieten, irgendwie den Leuten, das ist ja Selbstbestimmung. Ja, das ist ja Analyse, irgendwie sich klar werden irgendwie über die gesellschaftlichen Verhältnisse. So der faschistische Agitator, der appelliert an die niedrigsten Instinkte. Ja? Also es gibt dieses Pro-NRW-Wahlplakat, Wut im Bauch, lass es raus. Ja? Und dadurch irgendwie sind die in einer negativen Art und Weise näher an den Leuten dran. Ja? Das ist die Freiheit, die der Faschismus den Leuten anbietet. Ja, die Freiheit, Menschen zu verfolgen, ja, Menschen Gewalt anzutun, irgendwie Menschen anzuzünden. Ja, das ist die Freiheit, das ist auch was, irgendwie was man mitbedenken muss. Irgendwie. Das gehört zu den Ausgangsbedingungen, irgendwie, mit denen man arbeitet. Ja. Und dazu kommt natürlich auch noch in der heutigen Zeit, irgendwie, dass sich die Linke historisch sehr stark diskreditiert hat. Auch, ne? Also es geht eigentlich nicht nur von den staatskapitalistischen Erfahrungen, wie beispielsweise die in der Sowjetunion oder in China, sondern auch die sozialdemokratische Linke, also die immer sehr stark die Arbeiterschaft in den westeuropäischen Staaten organisiert hat und die denen irgendwie zumindest gefühlsmäßig irgendwie eine Heimat gegeben hat und denen irgendwie eine grundlegende Organisation gegeben hat. Den laufen ja jetzt gerade zum Beispiel, den laufen ja jetzt scharenweise irgendwie die Leute über zu den Rechten. Ja, also da kann ich mal irgendwie eine literarische Empfehlung geben, die hier in dem Morgenrückkehr nachher. Irgendwie beschreibt dieses Phänomen der französischen Arbeiterschaft, irgendwie, die massiv irgendwie der Sozialdemokratie übergelaufen ist ins Front National. Und der beschreibt auch einfach, wie die Sozialdemokratie, nachdem sie dann einmal an der Macht war, das gilt ja für die deutsche Sozialdemokratie insbesondere, wie die selbstbewusst geschissen haben auf die Leute, die sie dahin gebracht haben und die sie unterstützt haben. Ja, also mit Hartz IV und allen möglichen sozialen Zumutungen, ja, die Sprache der Macht gesprochen haben, schon immer, ja, wie das ja auch irgendwie durch die Geschichte jetzt immer wieder aufgerufen hat. Das sind so ein bisschen auch die Bedingungen, die man jetzt irgendwie als Linksradikale vorfindet. So, das bedeutet auch, dass man den irgendwie auch durchaus, gerade von dieser Position, dass die Linke in den westeuropäischen Staaten, und man muss wirklich sagen, besonders in Deutschland, sich immer so viel Mühe gegeben hat, irgendwie die staatstragende Position zu sein, kann man da durchaus auch mal den Mut haben, selbstbewusst zu sagen, ja, nee, da sind wir eine völlig grundlegende Alternative dazu. Das ist eigentlich eher was die eigene Position stärker macht und nicht schwächer.
Das ist jetzt eine super Überleitung zu einem anderen Themenbereich, und zwar, wie werden denn jetzt linke, antiautoritäre linke Positionen medial verhandelt? Wieso wird ein antiautoritärer linker Widerstand und Protest auch gegenüber Rechten als eine unterschätzte Gefahr angesehen oder als Bedrohung?
inszeniert.
Ach ja. Es ist so alt wie die kapitalistische Gesellschaft. Ihre Gegner müssen in jeder Hinsicht geschwächt werden. Und dazu gehört alles, was gerade funktioniert. Wir werden im nächsten Jahr, ist das 50-jährige Jubiläum der 68er. Es geht vielen vielleicht irgendwie sonst wo vorbei. Aber beim 40-jährigen vor 10 Jahren konnte man sehen, dass plötzlich Leute aus dem Puschen kamen, die mal früher beim SDS oder bei der APO waren und jetzt plötzlich als bürgerliche Konvertiten mit schrecklichen Büchern, Götz Ali mit Unser Kampf, was erinnern sollte an NS-Studentenbewegung, wie Wolfgang Kraushaar, der plötzlich nur noch Antisemitismus unter allen damaligen Gruppen sah, oder wie, wen gibt es noch, Gerd Köhnen, der immer vergisst oder vergaß zu erwähnen, dass er mal Bezirksleiter des KBW in Frankfurt war und ein ganz besonders scheußliches Exemplar eines dogmatischen autoritären Sachs. Der ist jetzt so der gepflegte, entspannte bürgerliche Historiker, der jetzt irgendwie den Menschen erklärt, warum der Kommunismus scheitern musste und sowieso eine Scheißidee ist. Also das war vor 10 Jahren schon und jetzt kann man sehen, wie das jetzt irgendwie noch zugespitzt wird. Weil es natürlich darum gehen soll, alle diejenigen, die sich in den Gegensatz zu den Verhältnissen stellen, die tatsächlich sagen, soziale Gleichheit für alle Menschen auf dieser Welt. Das ist ja, das klingt so nett, wenn man es ausspricht. Das ist eine Kampfansage an die herrschenden Verhältnisse. Damit stellt man sich, damit negiert man die Strukturen dieser Gesellschaft. Damit setzt man sich in einen Gegensatz. Das ist der größtmögliche Widerspruch, den man äußern kann. Und wenn man das durchdenkt, was es dann folgt, dann muss man darüber diskutieren, wie stark sind wir, was sind die strategischen Punkte für unsere Intervention. Aber eigentlich kann man sich überhaupt nicht darüber wundern, dass man in den Medien schlecht wegkommt. Also das wäre ja ganz erstaunlich, dann hätten die uns ja, man kann ja eigentlich sagen, okay, die verstehen schon, dass wir sozusagen der Gegner sind dessen, worauf ihr Geschäft aufbaut. Wir mögen es nicht gerne, dass Menschen ausgebeutet wird. Wir mögen es nicht, dass Natur zerstört wird. Wir mögen nicht, dass Profit gemacht wird und Mehrwertproduktion. Wir mögen das alles nicht. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft. Wir wollen Menschen, die miteinander entscheiden, wie sie leben und arbeiten wollen. Das sind sozusagen soziale Utopien. Und leider haben wir deswegen keine Zeit, uns in die stabilisierende Herrschung der herrschenden Verhältnisse zu stürzen. Nur jetzt im Moment haben wir historisch gerade eine verflixte Phase, nämlich die, dass wir sehen, dass dieses verdammte Bürgertum in all seinen nochmal großen Facetten und widersprüchlichen Unterströmungen nicht mal in der Lage ist, die eigenen bürgerlichen Freiheitsrechte und das, was die Französische Revolution mal brachte, zu verteidigen, dass wir das auch noch mit übernehmen müssen, obwohl wir eigentlich viel Weitergehendes wollen, dass wir das auch übernehmen müssen, nicht weil wir so nette Menschen sind, sondern weil uns sonst die Grundlage weggezogen wird für weiterführende Kämpfe und Auseinandersetzungen. Darüber, dass wir überhaupt darüber diskutieren können, wie wir eine andere Gesellschaft schaffen. So, das ist im Moment, wir sind in der kniffligen Rolle, aber ich glaube, die Frage, warum antiautoritäre, radikale Linke in Medien schlecht wegkommen, muss man eigentlich gar nicht stellen. Also wenn es so wäre, dass wir da gut wegkämen, würden wir was falsch machen. Dann müssen wir sehr nachdenklich werden. So würde ich das sehen. Ja. War da noch was von der Frage, was ich vielleicht nicht beantworte? Nee, sonst sagst du mir das, okay. Ach, Entschuldige, ein Satz vielleicht noch. Dieses mit dem, ich habe vorhin einen Satz nicht angefügt, der zur Kette meiner Interessenargumentation gehörte. Es ist etwas anderes, also es ist etwas völlig Verschiedenes, ob man in einer Gesellschaft aufklärerisch und mit politischer Aktion und Theoriearbeit und Organisieren unterwegs ist und auf Leute trifft, die vieles noch nicht wissen, das ist Normalzustand, vieles noch nicht wissen, aber im Grunde genommen gerne möchten, dass es allen Menschen gut geht. Da macht es überhaupt nichts aus, dass es himmelweite Unterstände vielleicht in politischer Bildung gibt und Theoriearbeit. Da kann man ansetzen. Aber wenn wir einen vor uns haben, gebildet oder ungebildet, der nur möchte, dass es ihm und seiner Familie, seinem direkten Kreis besser geht und der Rest ist ihm scheißegal, mit dem haben wir auch nichts zu verhandeln. Weil sozusagen eine Wertentscheidung, man muss Menschen auch so ernst nehmen, dass man ihre Entscheidung, wer sie sein wollen, wer sie werden wollen und wohin sie wollen und wie sie andere Menschen betrachten, ernst nimmt. Und wir müssen dann die Entscheidung treffen und verstehen, dass es eine Grenze der Aufklärung gibt, nämlich das objektive Interesse eines anderen Menschen, was feindlich ist, was gegen Gleichheit geht der Menschen. Und wenn das da ist, du kannst jemanden, der hat vielleicht hat er ein paar schicksalhafte Jahre vor sich, vielleicht erlebt er irgendwelche Sachen, vielleicht erfährt er in großer Not mal Solidarität von anderen und irgendjemand macht, legt den Schalter in seinem Kopf um. Kann alles passieren. Aber erstmal sind wir in der Situation, wo diejenigen, die rücksichtslos mit den Ellenbogen ihre eigenen Interessen auf Kosten anderer Menschen durchsetzen, befeuert, beklatscht, organisiert und ganz viel Wählbares haben. Das ist ein objektives Problem. Also ich rate dazu, in der politischen Auseinandersetzung, ob unter vier Augen oder in kleinen Kreisen oder irgendwo auf der Straße, immer möglichst schnell mit ein paar Testfragen rauszukriegen, mit wem rede ich da eigentlich? Lohnt sich das? Und dann nicht, wenn sowas ist, nicht. Ist da einer, der es gerne hören würde? Muss ich mir einen suchen, mit dem ich wenigstens so streiten kann, dass der beim Hören was davon abkriegt? Das sind so kleine taktische Empfehlungen.
Zur Diskreditierung vom linken Protest. Also ich schaue mir dann immer so ein bisschen an, wie wer dann kritisiert. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, die Leute, die am lautesten rumheulen, dass man ja bloß irgendwie gewaltfrei demonstrieren soll, da gehören ja jetzt mittlerweile Schutzblockaden dazu. Das ist ja Gewalt. Ja. Die Leute, die am lautesten rumheulen, das sind die, die meistens gar nichts tun. Ja, weil es ist, diese ganzen Leute, die wir da jetzt irgendwie in den Medieninput auch gehört haben und irgendwie im Kölner Stadtanzeiger gibt es auch so ein Patent-Otto von den Peter Pauz heißt der, der weiß auch immer ganz genau, wie Widerstand auszusehen hat. Irgendwie, ich würde sehr stark bezweifeln, irgendwie, dass er sich aktiv irgendwo an Widerstand gegen Rechte beteiligt. Wenn man sich irgendwie mal die Linksradikalen irgendwie Methoden, mal eine Abgrenzung irgendwie von denen, dem macht, was jetzt dazu die bürgerliche Gesellschaft an Widerstand organisiert, irgendwie, ich meine, das kann man ja im Gegensatz zu dem, irgendwie, was die linksradikale Opposition versucht, irgendwie kann man das ja sehr deutlich ausgiebig in der Zeitung lesen. Ja, also zum Beispiel jetzt nach der Bundestagswahl irgendwie war ja die AfD war im Bundestag. So, und dann wurde ja der Widerstand wurde organisiert, ja, und da wurden dann Stellung gebracht, dass man ja nicht neben der AfD im Bundestag sitzen wollte oder verhindern, dass sie den Alterspräsidenten machen, nicht den ersten Redebeitrag halten. Das sind ja ganz schwere Kaliber, die da aufgefasst haben, ja. Also das hatte für mich irgendwie, ich weiß nicht, ob das in mir so gegangen ist, aber für mich hatte das so ein bisschen unfreiwillig komischen Charakter, so wie Kinder, die so im Schwimmbad so machen, damit der andere auch Wasser bekommt. Ja, das ist irgendwie vielleicht auch mal so Effektivität irgendwie von diesen ganzen Sachen. Ich habe ja, Joschka Fischer hat dann im Spiegel-Interview sehr selbstbewusst gesagt, ja, da muss man selbstverständlich sagen, das sind Nazis. Ja, aber was folgt denn da raus? Ja, es sind Nazis, ja, richtig. Das wissen wir auch, und das wissen wir auch schon seit geraumer Zeit, aber was folgt denn dann daraus? So, offensichtlich ja nichts, so, deswegen irgendwie bin ich auch nicht bereit, dem jetzt Bonuspunkte für diese später einzusetzen. So. Aber jetzt irgendwie vielleicht nach diesem bisschen zynischen Anschauung irgendwie von dem, was da so von bürgerlicher Seite läuft, irgendwie vielleicht nochmal die Frage, warum die denn so stark abgehen irgendwie auf gesellschaftlichen Widerstand, irgendwie radikalen Widerstand. Das würde ich auch mitgehen mit dem, was Günther gerade schon gesagt hat, weil er letztendlich auch die Grundlagen, die gesellschaftlichen Grundlagen des faschistischen Hasses angreift. Ja, also die Frage beantwortet sich halt, wenn man sich anschaut, wo jetzt denn aufsteigen, was aufsteigen in der Gesellschaft bedeutet. Und aufsteigen bedeutet aufsteigen in die hegemonialen Zentren der Macht, so wie jetzt halt zum Beispiel der Bundestag. So, und bei dem ganzen Geschwätz, wie sehr man noch dagegen ist, ist das ja schon die Anerkennung so. Ne? Man ist jetzt Teil des Systems so und konsequenter Widerstand gegen die AfD, so wie es zum Beispiel irgendwie Sitzblockaden tun, irgendwie, die denen einfach nicht zugestehen, irgendwie sich öffentlich zu produzieren, der greift eben nicht nur deren Legitimation an, sondern auch die, die denen die Legitimation verleihen. So, ne? Also der Unterschied zwischen uns ist, dass wir eben nicht akzeptieren, dass eine Partei, wenn sie Parlamentspartei ist, automatisch legitim ist. So, ne? Also deren Positionen bleiben trotzdem falsch. Also, ob die jetzt eine Person vertreten, ob die 100 Personen vertreten, ob die 100.000 Personen vertreten oder auch mehrere Millionen Personen diese Position. zu vertreten, die bleiben falsch. Und das sagt linksradikaler Widerstand und der macht die gesellschaftlichen Grundlagen von dieser Falschheit klar. So.
Ja, vielen Dank für die präzisen und prägnanten Beiträge. Ich würde jetzt gerne zum Publikum, zu den Publikumsfragen oder Beiträgen übergehen. Ihr könnt euch einfach melden, ich werde eine kodierte Rede bis zum Schluss. Okay, an der Stelle würden wir dann gerne erstmal auf die Beiträge und Fragen eingehen wollen. Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Soll ich einfach alle zu allen Vieren was sagen und dann du? Ja, okay. Das ist, glaube ich, schneller. Die erste Frage war der erste Beitrag war zum Thema muslimischer Rassismus. Ich finde es eigentlich nicht so kompliziert, dagegen anzukämpfen, wenn man im Kopf klar hat, dass es eine Trennung gibt zwischen der notwendigen Religionskritik, also Religion grundsätzlich als Privatsache, Freiheit für Religionsausübung, keine Verquickung mit Staat. Wenn du das durchgesetzt hättest, wäre das Problem insgesamt schon geringer. Im Moment sieht man ja eher, dass teilweise in der vermeintlichen Bekämpfung antimuslimischen Rassismus von plötzlich die christlichen Kirchen profitieren und sich größer machen. Also plötzlich werden mehr theologische Fakultäten zugelassen, plötzlich werden mehr Jobs für Religionswissenschaftler aller. Also die machen da auch so ein Buddy-Spiel. Ne? Wir geben denen was dafür, werden wir größer. Eigentlich waren wir schon ziemlich abgeschafft. Also die Religionskritikabteilung und die andere ist einfach sozusagen das, was den originär rassistischen Anteil daraus ausmacht. Und ich glaube mal, die Frage muss ich jetzt hier nicht beantworten. Man muss das nur beides sauber auseinanderhalten. Das sind nämlich zum Teil verschiedene Diskussionen, die auch verschieden laufen. Das Zweite war, die Diskurs nicht aufeinander zugehören, nicht zuhören und dann die Gefahr, da musste ich ein bisschen schmunzeln, des tiefen Grabens. Ich weiß ja nicht, wie du die Welt siehst, aber ich sehe einen ganz tiefen Graben. Und wenn selbst Multimilliardäre wie Warren Buffett in einem Interview in der New York Times sagen, ich sage es mal sinngemäß, weil ich das Zitat nicht dabei habe, wir sind natürlich in einem Klassenkampf und wir, die Klasse der Reichen, werden diesen Krieg gewinnen. Also er redet von War, sogar, den nicht von Struggle, den werden wir gewinnen. Dann ist das... da denke ich, oh, haben sich so viele darüber aufgeregt über den Satz. Und das ist einfach nur das, was nackte Fakten sind. Es gibt Klassenkampf, ob wir oder andere sich nun daran beteiligen oder nicht. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht wehren gegen die sozialen Verhältnisse, wie sie sind, dann gewinnen nur die oben. Also muss man sich wehren. Der Graben ist längst da. Und wenn dann irgendjemand, der noch nicht genau seinen Platz in der Welt gefunden hat und weiß, auf wessen Seite er so im Prinzip steht, sagt, oh, da ist ein großer Graben, dann denke ich, da läuft im Kopf vielleicht so ein Bild, das assoziiere ich aber jetzt, unterstelle ich nicht. Ich muss jetzt Brücken bauen, ist doch nicht schön, wenn die sich miteinander streiten. Wo ich sagen würde, lasst uns die Brücken abbrechen und so möglichst viele Betroffene von diesen Verhältnissen organisieren gegen die anderen. Und das ist natürlich eine Stellung und kein Tanz mit Händen fassen und das ist auch nicht mit Lichterketten zu schaffen. So, deswegen ist das eine grundsätzliche andere Sicht auf die Dinge. Ich sehe da keine Gefahr. Die Gefahr ist die Faschisierung dieser Gesellschaft mit allem dazu, was dazugehört. Und die geht man, das ist die Frage 3 gewesen, dieses, wie wollt ihr das schaffen, die AfD im Tagesgeschäft. Ich weiß jetzt nicht, wie rum die Frage gemeint war von dir, aber ich würde mal sagen, es ist doch lächerlich, also zu glauben, dass das irgendein Holperstein, ein Hindernis für die AfD und andere Nazis sein könnte, dass man sie herausfordert, mach mal Kindertagesstätten, mach mal Straße und so ein Quatsch. Gauland saß mir in den 80ern 4 oder 5 Jahre im Parlament in Frankfurt gegenüber. Der kennt das Geschäft bis zum Kleinen. Der war Büroleiter der CDU in der hessischen Staatskanzlei. Also zwei Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt sind heute AfD. Der eine von denen ist Glaser, der jetzt Alterspräsident nicht werden sollte. Ja, meint ihr denn, die kommen vom Mars und wissen das alles nicht? Natürlich wissen die das alles und die können auch Straßen bauen und sage ich mal einfach, vielleicht kann der eine oder andere das nicht oder Kindertagesstätten, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie so große Teile von Menschen ausschließen wollen und entwerten wollen, diskriminieren wollen, vernichten wollen, deportieren wollen, ihnen alle sozialen Perspektiven nehmen wollen, dass das unser Angriffspunkt ist und nicht sozusagen das Anstreichen des Gartenzauns oder ähnlicher Quatsch. Das ist überhaupt nicht die Debatte, die wir mit denen oder über die zu führen haben. Und das vierte war, und das letzte war, kaum aushalten über autoritäre Formierung und was der strategische Punkt sei, ob erst die AfD und der an die anderen. Nein, mein Lieber, es ist viel anstrengender, es ist alles gleichzeitig. Wenn man nämlich Grundwerte hat, von denen aus man das diskutiert, wie soziale Gleichheit oder auch nur ein kleiner Unterpunkt wie weg mit den Paragraphen 218, 219, da bist du schon mit mindestens der halben SPD im Gemenge, mit der gesamten CDU und der CSU und größeren Teilen der FDP auch. Also da hast du dann die Front. Das heißt, macht's über die Inhalte, geht an die grundsätzlichen Punkte, die ihr wirklich ernst meint und verleppert nicht in Nebenfragen. Das wäre meine wichtige Antwort. Und immer nicht vergessen, Faschismus hat immer als ein Element auch soziale, widerständige Strukturen zu zerschlagen. Mit Repression, wie im autoritären Polizeistaat, für den man Anzeichen bei G20 und in der Art der Aufarbeitung und im Umgang der Justiz mit Gefangenen dort umgeht, bis hin aber auch zu Strukturen der Arbeiterinnenbewegung und selbstorganisierten Ansätzen, etwa im Subproletariat. Dagegen geht Faschismus immer auch vor. So, und da sind Bündnispartner zu finden. Man muss nur über einen eigenen Tellerrand rausgucken und sich nicht nur im eigenen kleinen, engen sozialen Milieu organisieren, wo die gleiche Sprache, der gleiche Jargon gehört und die gleiche Musik geliebt und die gleichen Klamotten getragen werden. Und alles ist von North Face. Also man muss nach den Inhalten gehen und sich nach den Inhalten organisieren und Menschen finden, die bestimmte Grundanschauungen festhaben und die müssen nicht studiert haben. Das war jetzt gemein.
So, deine These war, dass man den rechten Diskurs befeuert, wenn man sozusagen dann darauf hinwirkt, dass sie aus den Medien und der öffentlichen Darstellung verschwinden. Ja, gut. Also zunächst mal, also das schadet Rechten, unabhängig davon, was sie sagen, massiv, wenn sie irgendwo nicht erscheinen können. Je weniger sie irgendwo erscheinen können, desto weniger wirkungsmächtig sind sie. Ja? Zweitens ist, dass also Nationalismus, Rassismus, völkischer Nationalismus, das ist eine Ideologie. Ja? Also das ist ein nicht rationales System. Das macht sich nicht an irgendwelchen faktischen Analysen oder Feststellungen fest, sondern an dieser grundlegenden autoritären Vorstellung, dass man sich gerade versucht hat zu umreißen, dass man ein Mitsteller ist und dass einem irgendwas verwehrt wird als Volksgenosse, als Angehöriger des Volkskörpers. So, was das übersetzt auf unsere Situation heißt, die werden auch umheulen, wenn man ihnen den Zugang zu all diesen ganzen Sachen lässt. Ja, also die rechte Ideologie, der rechte Narrativ ist von dem Widerstand total unabhängig. Ja, also die suchen sich dann zwar konkrete Punkte natürlich raus in der Debatte, die in der Gesellschaft stattfinden, aber zwischen der Interpretation von denen und dem, was wirklich stattfindet in der Gesellschaft, ist immer ein Sprung, ja, und den sollte man immer mitdenken. Ja, das ist nicht das Gleiche, was die Rechten beschreiben, was irgendwie in der Realität passiert. Ja. Und irgendwie die soziale Spaltung in der Gesellschaft, irgendwie, die du fürchtest, ja, würde ich auch tatsächlich irgendwie mit Jutta und den Vorredner aus dem Publikum total mitgehen, das ist absolute Realität, so der soziale Graben ist da. So. Und wir müssen den sozialen Graben zu schließen, heißt nicht irgendwie die Verwirrungen, die daraus entstehen, anzuerkennen. Ja? Also dass irgendwie sich Leute, die sozial benachteiligt sind, sich einer Partei dass die erwägen, sich einer Partei anzuschließen, die ihre eigenen Lebensgrundlagen in brutalster Art und Weise nochmal zusammenschneiden und zusammentreten würde. Das ist eine Verirrung so. Und gegen diese Leute, gegen die Partei vorzugehen, bedeutet nicht irgendwie den Leuten, die sozialen Probleme haben, denen keinen Respekt zu erweisen. Im Gegenteil. So, natürlich irgendwie diese ganzen sozialen Fragen in der Gesellschaft, die müssen wir unbedingt stellen, die müssen wir unbedingt aufwerfen. So, ja, und da irgendwie komme ich dann zu seinem Punkt, ja, organisieren heißt irgendwie organisieren und diese sozialen Kämpfe führen, heißt irgendwie den Rechten das Wasser letztendlich aktiv abzugraben, weil das dann nicht mehr Wasser auf deren Mühlen ist. Ja. Und du hattest die Frage gestellt, irgendwie werden die irgendwie stolpern über Verfahrensfragen irgendwie im parlamentarischen Alltag. Irgendwie, da würde ich mich irgendwie Jutta anschließen und auch sagen, nee, absolut nicht. So, erstens irgendwie wird das wieder diese Unterschätzung irgendwie von denen, die Jutta ja jetzt gerade schon auch kritisiert hat, und auch nochmal unter diesem ideologiekritischen Aspekt, die autoritäre Ideologie ist unempfindlich irgendwie gegen ihr Scheitern. Ja, also das sieht man zum Beispiel in Ungarn, irgendwie die Fidesz-Partei. Ja, die Fidesz-Partei, also da gibt es die Fidesz-Partei, die sind so, was wir, was jetzt hier im Mainstream-Diskurs recht populistisch genannt werden würde. Und es gibt die Jobbik, das ist, was im Mainstream-Diskurs hier neonazistisch genannt werden würde. So, von dem Schwächerwerden der Fidesz hat die Jobbik profitiert. Ja, das ist auch so dieses Ding, irgendwie, wenn gesagt wird, ja, die AfD, das ist ja nicht wie die NSDAP oder so. Dieses autoritäre Potenzial wird nicht verschwinden, wenn jetzt die AfD aus dem Bundestag verschwindet. Wenn sich diese, im Gegenteil, wenn sich die sozialen Zustände weiter verschärfen, dann wird das eher dazu führen, dass die Leute vielleicht denken, so, okay, die waren vielleicht nicht radikal, und kann man auch in Griechenland beobachten. Ja? Da ist irgendwie dann Golden Dawn irgendwie hat dann sehr stark davon profitiert. Ja? Also, wie gesagt, also vieles, was wir jetzt hier heute sehen, irgendwie hat sich irgendwie im europäischen Theater an verschiedenen Stellen schon abgespielt. So, und irgendwie, wenn man das beobachtet, dann hat man immer ein recht gutes Gefühl, auch, also eine recht gute Analyse auch, irgendwie, wie man mit diesen sozialen Problemen